geschüttelt oder gerührt? Frage ich mich. Seit Stunden schon.
Warum?
Ganz einfach. Weil ich ihn gesehen habe. Den James.
Ich habe ihn auch gesehen.
Hast du ihn auch gesehen?
Ja.
James Bond, No Time to Die. Basti?
Nee.
Ich wollte ihn eigentlich am Donnerstag um 0.07 Uhr sehen. Aber
das ist aber ganz kreativ.
Wollte ich, aber hat zeitlich, das haut mir alles zueinander. Der Film dauert fast 3 Stunden.
Das stimmt, ja.
Ich schaue mir so eine Filme nie an, da bin ich ein nervliches Wrack sowieso danach. Und wenn es dann auch noch stattfindet von 1 bis 3, da kannst du mich 13 Tage vergessen.
Ich weiß auch nicht,
wann. Ich hole mich gar nicht mehr für sowas.
Basti, wann warst du das letzte Mal im Kino? 1985 oder was? Zurück in die Zukunft, Teil 1?
Weil du immer noch die Klamotten von dem anhast.
Tatsächlich ungefähr.
Ist komisch, ich hätte jetzt sofort getippt, du bist überhaupt kein Typ, der ins Kino geht. Also jetzt auch in der vorpandemischen Zeit.
Es muss 12 Jahre her sein. Also seit das erste Kind kam, dann seitdem war ich nicht mehr.
12 Jahre her, also den ersten Daniel Craig hat es vielleicht noch mitgenommen, so ungefähr. Ich war begeistert übrigens.
Goldie, möchtest du die Leute mal begrüßen und sagen,
wenn Podcast ist? Nein, ich rede erst noch über James Bond.
Okay.
Ja. Du musst auch mal ganz anders reingehen in eine Sendung. Ja. Weißt du, ganz anders mal die Zuschauer abholen. Nämlich erst gar nicht. Entschuldigung.
Also ich sage schon mal Hallo. Aber
Servus.
Grundsätzlich, ich habe ein bisschen kämpft. Ich habe ein bisschen kämpft mit dem Beginn und er ist schon so ein bisschen Psycho, aber ich muss sagen, ich finde ihn auch sehr, sehr stark. Das Ende.
Darfst nicht spoilern. Spoiler Alert sonst hier, weil.
Das Ende.
Wir sagen nicht, dass er stirbt.
Gott. Ja, wie oft ich bei jetzt dieser Sendung
unterbrochen bin. Bis dritte der im Mal. ZDF dritte kommt Mal jetzt in 5 Jahren und ich den sehe, weiß ich jetzt das Ende.
So, da hast du schon Wahnsinn. Den ersten Fehler gemacht, bei dem musst du natürlich so souverän irgendwann auf der Magenta-TV-Plattform abrufen. Aber das ist ein anderes Thema. Du jetzt.
Was du alles hast.
Also, das Ende hat mich ein bisschen mitgenommen.
Ja.
Aber ich bin ein sehr, sehr großer Fan auch von James Bond. Deswegen war ich nicht so glücklich über das Ende.
Ja. Du hast ja auch manchmal das Gefühl, du bist der eigentliche James Bond.
Ich hab das Gefühl, ich bin zum Viertel James Bond und Viertel ist auf jeden Fall Falco mit drin. Ja, irgendwie durch unglückliche Zustände wieder geboren in dem Charakter von mir. Und die andere Hälfte, ja, das kann ich jetzt hier nicht sagen.
Wer wird neuer James Bond jetzt?
Anthony Modest.
Okay.
Für alle, die es noch nicht wussten.
Ja, haben wir das auch aufgeklärt.
So.
Aber abschließend, ich fand es auch bockstark und ich bin ein ganz großer Daniel Craig-Fan schon immer gewesen, von der ersten
hol dir ein Autogramm.
Vom ersten Film weg. Nein, ich finde, das ist der coolste Bond.
Da waren wir mit der Heike Makatsch zusammen und der Heike Makatsch Vater war sehr lange Eishockey.
Auch richtig, deutscher Meister mit Düsseldorf.
Ja. Aber das stimmt, die waren, glaube ich, fast 10 Jahre zusammen, Makatsch und der. Ja.
So nebenbei.
Ja,
wenn Sie sich fragen, sind Sie falsch im Eishockey-Podcast? Nein. Wir finden den Bogen schon.
Immer den Bogen.
Es dauert nur lang.
Aber ich habe ihn gerade nicht. No time to die.
Ja. Begrüßt doch mal die Leute und sagt doch mal, wo wir sind.
Hier sind wir. Das ist die internationale Filmkritik. Die Jury besteht aus Basti Schwedere-Goldmann und Sascha Bandermann.
Aber einer ansonsten davon hat einen Film gar nicht gesehen.
Aber ansonsten würde ich sagen, machen wir die Eishockey-Show powered by Magenta Sport. Und deshalb jetzt rüber aus der Filmwelt rein in die Eishockey-Welt. Obwohl ich auch großer Cineast bin.
Groß nicht, aber.
Doch. Für mich ist das toll, dass es das wieder gibt. Zugang zum Kino.
Du bist so eigentlich eher, du kommst so eher so vom Musikalischen.
Das ist richtig. Aber
auch Filmmusik gibt es ja auch.
Ja, ist richtig.
Ja, also grundsätzlich spielt Kultur in meinem Leben schon eine wichtige Rolle.
Das ist gut.
Falls ihr das Wort schon mal gehört habt. So, lass uns zum Wesentlichen kommen.
Warst du aber gleich beleidigt hier zu Anfang, oder?
Oh, ich finde es für seine Verhältnisse ganz okay. Mach ruhig weiter.
Was du als Beleidigung empfindest, das ist für mich einfach eine ganz softe Ansprache. Das
ja,
ist halt,
ja nur provozieren.
Ja, aber da kann ja keiner was dafür, wenn es in deiner Binnenlogik so ist. Entschuldigung.
Meine Binnenlogik.
Ja. Habe ich übrigens am Wochenende gelernt, diesen Ausdruck im literarischen Quartett, als ich da hängen geblieben bin.
Aber eine alte Folge, oder was?
Dreisat, hast du Amazonas geschaut
gestern? Oh ja, da hätte ich fast geweint, wie die Anaconda kommen ist. Ja. Das nimmt mich jetzt noch mit. Dominikanische Republik habe ich auch kurz reingeschaut.
Ja, ich weiß.
Aber jetzt wurscht, jetzt komm, mach mal.
Ja, weil da ja Falco verstorben ist.
Das stimmt.
Ja.
Aber deswegen habe ich es nicht angeschaut. Das ist ein Anfang schon wieder 5 Minuten. Und wenn die Leute jetzt wüssten, dass da so viele wahre Sachen jetzt drin sind, eigentlich stimmt alles bisher.
Aber auch viel Liebe in der Vorbereitung.
Ja.
Das habe ich mir lange ausgedacht, wie ich hier reingehe.
Ja.
Not.
Doch. Nö. Das merken wir auch. Du bist ja auch mehr ein Entertainer, ein Künstler, ein Kreativer.
Ein Freigeist.
Du bist gar kein Journalist eigentlich in dem Sinne, der dann irgendwann mal irgendwo was gehört hat und die Scheiße einfach weitererzählt, so wie andere. So ein bisschen so ein so geistiger Swinger.
Oh. Da muss ich jetzt kurz überlegen, wie ich das verarbeite in meinem Köpfchen.
Komm, lass mal über Eishockey reden.
Ja, Leute, es war eine Menge los. Dadurch, dass wir ja alle zwei Wochen rauskommen mit diesem Hörspiel, ist natürlich wieder eine Menge passiert. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen, weil viel passiert ist. Aber
deswegen haben wir mal bei James Bond angefangen.
Genau, der Aktualität geschuldet,
ja.
Würde ich natürlich mit den Ereignissen rund um Red Bull München anfangen. Während wir jetzt aufzeichnen, ist gerade auch rausgekommen, dass das Spiel am Mittwoch, weil wir sind ja wieder in einer Woche, wo sehr viel Eishockey stattfinden wird, nicht stattfinden kann gegen Nürnberg.
Gegen Mannheim.
Gegen Mannheim. Das gegen Nürnberg ist
noch, glaube ich, in der Schwebe.
Noch in der Schwebe gewesen, genau.
Und Sonntag.
Was sagst du? Wie bitte? Wo sind wir?
Was?
Welcher Tag?
Ja.
Jetzt sammelt euch doch mal. Also eigentlich sollte am Mittwoch das Spiel München gegen Mannheim stattfinden. Richtig. Auf das wir uns natürlich mega alle gefreut haben, auch alle Fans sicherlich.
Findet nicht statt.
Findet nicht statt, weil 18 positive Covid-19-Fälle im Team des ERC Red Bull München. Harter Tobak, also man wusste ja, dass es positive Fälle gibt. 18 ist natürlich jetzt erstmal in der Pressekonferenz, in der Pressemeldung eine harte Zahl gewesen. Was fällt einem dazu ein? Ich meine, das ist mittlerweile häuft sich das im Sport, Leute. Wir haben es im Fußball auch gehabt, auch in München zum Beispiel. In Mannheim ganz viele Fälle. Ich finde, das nimmt gerade ganz schön Tempo auf.
Ja, ich glaube, das ist ja nichts Neues jetzt. Also das Thema, ich finde immer noch, dass wir sehr gut durchkommen insgesamt mit der deutschen Eishockey-Liga. Dass es wirklich auch letztes Jahr gut war. Und immer über das Gleiche zu reden, ist ein bisschen nervig. Also ich finde...
Es gehört halt dazu mittlerweile, genau, das ist das Problem.
Es ist ja nicht nervig, es ist einfach dass die das, Leute, was gerade passiert. Ne?
Ja, das ist schon, ich finde es... Das ist halt nicht das Thema. Was willst du da großartig erzählen, außer dass es so ist? Also ich kann da wenig dazu beitragen. Also das meine ich damit. Aber ich verstehe das und ich glaube, es ist auch gar nicht so leicht, wenn jetzt wirklich mehr Spiele ausfallen sollten. Und du darfst nicht vergessen, die Berliner zum Beispiel, die Münchner und die Mannheimer, die haben ja auch noch Champions Hockey League. Also das heißt, da gibt's schon dann unter der Woche eben Spieltage, die schon besetzt sind, hinzu kommen, wenn dann Spiele aufgeholt werden müssen und sowieso dann im Dezember und mit Olympia ist ein enger Spielplan ist. Da muss man erstmal schauen, wo man die Spiele wieder unterkriegt. Also der eine ist jetzt schon gefunden, soweit ich weiß, gleich Anfang Dezember.
Genau.
Dass es München gegen Mannheim, wo nachgeholt wird. Aber falls da noch was dazukommt, ist jetzt nicht unbedingt der Vorteil für eine Mannschaft,
die krank ist. Aber auch deswegen hat die DEL ja in weiser Voraussicht tatsächlich die Quotientenregel beibehalten.
Stimmt.
Ja.
Guter Hinweis jetzt, ja. Wo vielleicht am Anfang viele gedacht haben, diesen komischen Quotienten jetzt überhaupt noch haben in der Tabelle?
Trotzdem würde ich es auch schön finden, wenn die Spiele ausgespielt werden würden, wenn es so früh ist wie jetzt. Wenn es natürlich später hinten raus, also im Grunde geht, dann ist das natürlich was anderes. Aber ich muss sagen, ich komme da immer wieder zurück, weil was ist alles passiert? Es ist sau viel passiert. Ich sage ja immer, der Oktober ist für mich so das Gesicht der Wahrheit. Das ist der Oktober, der Monat der Wahrheit, weil die Mannschaften, die mehr oder weniger, nehmen wir mal an, vielleicht ja so ein bisschen laissez-faire gestartet sind, wie vielleicht Berlin, die so ein bisschen für eine Meisterschaft, geht schon und ein paar neue dabei, mal schauen. Und ganz
das sind gut.
100%ig konzentrieren müssen wir uns noch nicht. Die zeigen dann auf einmal, wenn sie sich konzentrieren, was sie wirklich drauf haben. Genauso bei Mannheim zum Beispiel. Auf der anderen Seite, bei anderen Mannschaften, wo es nicht so läuft, geht's halt einfach los. Du merkst dieses Jahr, dass der Druck da ist. Dann kommen Verstärkungen, dann gibt's Trainerwechsel, schon zwei Trainerwechsel gesehen. Jetzt hat Schwenningen Zaborski im Sturm geholt und angeblich ist es noch nicht bestätigt heute, soll auch noch Sängerli kommen, wäre kein Importspieler. Und hat die Jahre zuvor gut gepunktet. Also die machen was, aber auch so ein Top-Club wie zum Beispiel Berlin hat was gemacht mit Franz Niesen, einer der Top-NHL-Spieler über Jahre hinweg.
Ich würde gerade sagen, Club. Wie ordnet ihr sowas ein? Also Sängerli muss man ganz kurz sagen, der ja in Berlin eben nicht so viel Spielzeit hat und deshalb wahrscheinlich auch total Bock hat, diesen Move zu machen. Ja. Absolut. Franz Niesen finde ich interessant.
Ist das mit Sängerli jetzt schon fix?
Nee. Ich habe es nicht gehört.
Ich habe es nur gehört, dass das...
Ja, das rumort so rum.
Genau. Rumor. I heard a rumor. Gute Platte übrigens. Fleetwood Mac Rumors. Legende.
Ja, Nielsen?
Ja, Franz Nielsen. Ich meine, das ist jetzt ein, wie alt ist der, 37?
37, ja. Ja.
Fast 1000 NHL-Spiele. Ihr habt, glaube ich, in der Konferenz da
fast
auch
schon mal ein bisschen, Punkte.
Wir haben ihn ganz kurz angerissen, ja. Ja, tatsächlich.
Was kann so einer beisteuern, frage ich mich jetzt, in einer Mannschaft, die offensichtlich sowieso gerade wieder anfängt, brutal gut zu funktionieren? Also,
naja, du hast auf einmal eine dritte Reihe, die richtig scheppert jetzt mit Nielsen, Tuomi und Clark. Also da ist junge Schnelligkeit drin mit Tuomi, da ist Erfahrung drin mit Schnelligkeit und Spielfreude Nielsen und da ist normalerweise mit Clark ein Goalgetter drin. Also das heißt, das ist schon eine verdammt starke Reihe.
Ja.
Und das ist die dritte Formation jetzt in Anführungszeichen, nachdem natürlich die Nöbels-Reihe da noch ist und die White-Reihe.
Und wenn ihr euch erinnern könnt, auch, ich meine, NHL hin oder her, ja, aber auch international bei Weltmeisterschaften, wenn Franz Nielsen bei Dänemark gespielt hat, waren die immer eine Klasse besser. Ja. Also der kann eine Mannschaft brutal mitreißen und verbessern.
Sehe ich auch so, weil er einfach sehr, sehr mannschaftsdienlicher Spieler ist. Also der hat in diesen fast 1000 NHL-Spielen fast 500 Punkte gemacht. Früher ist er wirklich sehr, sehr von der Geschwindigkeit gekommen. Das hat ihn mit auszeichnet, seine Geschwindigkeit. Der ist aber defensiv sehr mannschaftsdienlich. Auch ein Spieler, der in Unterzahl spielen kann, der die Scheiben aber trotzdem verteilen kann, kreativ ist. Und ich glaube, das ist wirklich ein starker Leader nochmal. Überhaupt schon eine Mannschaft, wo wirklich Charaktere drin sind. Da hast du in dieser Mannschaft, da hast du wirklich Charaktere, da hast du auch Leader. Und ich bin gespannt. Ich glaube, meiner Ansicht nach hebt er die tatsächlich nochmal auf ein Level höher.
Ja, ich finde auch so, das ist eigentlich für mich so eine Ansage, zu sagen, okay, wir wollen dieses Jahr vielleicht dann nochmal nachlegen, nochmal einen Titel holen. Also klar ist das immer eine Frage.
Na gut, das wollen die ja immer.
Wie viel Bock hat der? Aber ich glaube, der wird es nicht machen, so einer mit so einer Erfahrung und so einem Typ. Wir haben den ja bei vielen Weltmeisterschaften erlebt, dass der jetzt sagt, ich gehe nach Berlin und guck nur, was irgendwie.
Nee, das glaube ich auch nicht.
Im Aftershow-Life los ist. Also, das glaube ich überhaupt nicht.
Also, glaube ich, wie gesagt, auch nicht. Also, insofern. Ich bin gespannt. Also, wie gesagt, für mich macht es den Kader insgesamt deutlich stärker nochmal.
Ja. Aber irre auch, wie, wir haben schon häufig drüber gesprochen, aber diese Nöbels, Byron und Föderl-Reihe, ich glaube, die sind bei 44 Punkten schon. Jetzt wieder Ingolstadt am Sonntag ganz
leicht
gut
auseinandergespielt.
Mit 6-3 dann letztlich, aber 6-1 und dann haben sie, glaube ich, hinten raus noch zwei Tore gefangen. Also Qualität.
Ja.
Ich habe letzte Woche bei einem Spiel. Ich glaube, als die Eisbären in Nürnberg waren, habe ich mit Stefan Richer kurz mal gesprochen. Und dann fragte ich so ein bisschen, welcher Spieler so ihn so am meisten beeindruckt hat jetzt schon so früh in der Saison. Okay. Dann hat er so gesagt, ja, Byron, weil der so kurzfristig und schon so gut funktioniert. Das fand er sehr überraschend. Dass das, also nicht, dass das ein guter Spieler ist, sonst hätten sie nicht geholt, aber wie das so direkt funktioniert von der ersten Minute an.
Haben wir auch schon mal angesprochen, Reichel, die haben sich gut kannt, ganz kurz da reingehen, haben sich gut kannt, die haben privat tickt und so weiter, die haben Nationalmannschaft gespielt, die haben das ganze Jahr zusammengespielt und es war ja am Anfang auch so. Am Anfang haben sie ein bisschen gesucht gehabt, war mal Boychuk drin, war mal Byron drin, war mal nicht wirklich
Clark
sicher.
War am Anfang mit drin.
Ja, und dann auf einmal, aber wie die Saison losgegangen ist, haben die funktioniert. Also das habe ich auch sehr beeindruckend gefunden. Entschuldige.
Ja, das war ein Spieler, den er da herausgehoben hat. Und Nöbels meinte er natürlich auch, weil er sagt, ey, das ist einfach Wahnsinn. Also
magnifique.
Es geht wieder los und sofort liefert er ab. Also da ist er sehr beeindruckt von. Nicht, dass der das spielen kann. Das hat er in Berlin ja gezeigt. Das ist ja ein Franchise-Spieler irgendwie. Aber diese Konstanz, er meint, das ist einfach ein richtig krass guter Eishockeyspieler geworden.
Ja. Ja. Sieht auch Toni Söderholm so. Den haben wir später noch. Mhm. Können wir auf jeden Fall auch mal drüber sprechen, wie er so die Entwicklung der deutschen Spieler in der Liga sieht. Aber da können wir schon mal ein bisschen drauf hinschauen.
Dann haben sie in Schwarz-Gold gespielt, die Eisbären. Mhm. Das sah krass aus. Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Haben die das schon oft gemacht? Irgendwie habe ich das gar nicht auf dem Schirm gehabt.
Also ich habe es ja so noch nicht gesehen. Nee. Aber der Rick hat den ganzen Nachmittag Eishockey geschaut.
Ich habe es gesehen.
Ich war andersweitig beschäftigt.
Sah ein bisschen aus wie Vegas Knights irgendwie.
Warum nicht?
Ja, warum nicht?
Ich habe vor allem den Gegner auch genau angeschaut, gegen den Berlin dann gespielt hat. Das war Ingolstadt. Und
oh ja, das ist auch eine spannende Phase gerade für den ERC Ingolstadt rund um Doug Shedden.
Kann man so sagen, spannend.
Sehr schwierige Phase.
Kann man so sagen. Also es ist schon, also wenn man mal drauf schaut, momentan auf dem 13. Platz, 13 Punkte, 46 Gegentore, das sind die meisten der Liga. Schaut man sich nur die letzten vier Spiele an, 4 Niederlagen, 20 Gegentore. Also in 4 Spielen 20 Gegentore. Die waren in Berlin nach, jetzt weiß ich nicht ganz genau, ich sage ungefähr 12 Minuten war es, da waren sie 3-0 hinten.
Nach 40, 6-1.
Ja, genau. Und jetzt muss man aber auch sagen, die haben eigentlich mehr geschossen. Die haben eigentlich mehr Torschüsse, also deutlich mehr Torschüsse gehabt als Berlin. Berlin zu dem Zeitpunkt eigentlich viel weniger Torschüsse, bloß mit einer Effizienz, mit einer Sicherheit, das ist unglaublich gewesen. Und wenn ich da mal ein bisschen zurückgehe und schau mir das mal an, also da sind brutale individuelle Fehler hinten drin gewesen bei Ingolstadt. Das sind vom Gegner eine knallharte Effizienz. Und wenn du das so hart in der Paarung eigentlich siehst, hat mich das ein bisschen erinnert an die Anfangsspiele, an die ersten 2-3 Spiele von Krefeld. Die waren nach vorne auch sehr, sehr bemüht, nee, von der Idee her. Okay. Also die haben schon eine andere Qualität im Kader. Ja. Das möchte ich so nicht hernehmen. Aber auf dem Niveau ähnlich, die Krise zu merken, dass was nicht stimmt, das meine ich damit, ja. Die einen tun eigentlich nach vorne alles, aber kaum ist hinten drin ein Fehler, bumm, drin, Tor. Kaum bemüht sich einer, verliert die Scheibe irgendwo, keiner da, bumm, drin, nächstes Gegentor. Ja, das kriegen sie in Unterzahl, kassieren sie eins, in Überzahl haben sie eins kassiert. Also halt quasi immer. Also immer, wenn ein Fehler passiert, kriegst du einen
Nein. Also Krefeld hat sich ja komplett neu ausgerichtet.
Genau, das wollte ich gerade sagen und ich finde es in dem Zusammenhang ganz spannend. Ich erkenne da schon einige Parallelen. Wie gesagt, ich würde trotzdem sagen, dass die Qualität höher ist bei Ingolstadt, aber es sind Parallelen da von der Krise und das kannst du runtergehen bis zum Torhüter. Wir haben am Anfang gesprochen gehabt, da hat Bellof gespielt gehabt, oder egal wer drin war bei den Krefeldern, die haben die Hütte voll gekriegt und auf einmal dann hat sich alles geändert bei den Krefeldern. Aber jetzt momentan sind sehr, sehr viele Parallelen da und Rehme macht da für mich auch keine glückliche Figur insgesamt. Jetzt hat er inzwischen bloß nur 85% Fangquote, der hat in 7 Spielen nur ein Sieg, 6 Punkte insgesamt. Das ist schon was, natürlich macht es ihm die Hintermannschaft nicht leichter, aber momentan ist es eine Baustelle, muss man sagen, bei Ingolstadt.
Dazu hast du Kevin Reich nicht im Kader gehabt am vergangenen Wochenende.
Ist richtig. Und jetzt, weil ich schon so hinbaut habe, spielen die am Dienstag, die Ingolstädter, gegen Krefeld daheim. Und das finde ich interessant, weil Krefeld hat eine russische Metamorphose durchzogen. Also tatsächlich. Igor Zakhakin? Spreche ich denn immer mit? Bin ich jetzt halt allein da oder was?
Na, wir lauschen dir nur.
Ja, die haben zum ersten Mal die Saison 2 Spiele gewonnen in Serie.
Ja, die spielen auch, ganz anders.
Die spielen ganz anders.
Du darfst doch nicht vergessen, dass die von Anfang an dann anders gespielt haben unter Zakhakin. Aber das dauert ja auch, bis du das eingroovst, weil du von einem einen System auf ein ganz anderes kommst. Das machst du nicht in einem Wochenende, das machst du auch nicht in 2 Wochen, sondern das dauert schon ein bisschen. Auch, dass du das so hintrainierst, dass diese Automatismen anders wirken.
Er konnte sich das aber auch angucken, Basti, ne? Dadurch, dass er ja schon dabei
schon
war.
Klar.
Das war ja
schon
eigentlich, aber da war es hintenrum wieder ein cleverer Move.
Schon klar, auf der einen Seite, aber ich glaube, dass diese Automatismen bei Krefeld jetzt anfangen zu wirken, dann tatsächlich so langsam. Also deswegen, das ist eine Entwicklung, die man, glaube ich, nicht so als Momentaufnahme auch abtun kann bei Krefeld. Das ist schon nicht schlecht, dass die natürlich auch wieder ein Problem haben jetzt, weil beide Torhüter auch verletzt sind wieder, eigentlich.
Aber gestern gegen Augsburg,
genau,
der Quapp, genau, sehr gut gespielt.
Richtig gut.
Sehr gut gespielt. Quappo. Und da darf man auch nicht einzige, der ist jetzt, glaube ich, 18 Jahre alt.
Der ist jung, ja.
Ja. Also, und der hat mir auch nicht leichte Spiele gehabt. Da musst du mental erstmal so stark bleiben, drin zu sein und dann so ein Spiel wie zum Beispiel gestern gegen Augsburg dann noch 3-1 zu gewinnen. Und du hast natürlich auch Spiele dabei, da wo es dann einfach offensiv einfach auch gut läuft. Das haben sie inzwischen auch. Also das darfst du auch nicht vergessen, die Offensive funktioniert trotzdem. So ein Spieler wie zum Beispiel Bracco, der hat jetzt in den letzten 8 Spielen 10 Scorerpunkte geholt, also 8 Spiele Scoring-Streak. Dazu hat er einen mit Lucas Lessio, die echt gut funktionieren. Auch der hat schon 13 Scorer-Punkte insgesamt. Also das ist vielleicht nicht auf so viel Schultern verteilt, aber man muss es trotzdem sagen, da haben sie auch 2 Spieler drin, die zum Beispiel offensiv gut funktionieren. Und wie du es angesprochen hast, von der Defensive her, Krefeld inzwischen durch den Trainerwechsel viel, viel besser in der Mannschaftsaufstellung, in den Zweikämpfen, die Art und Weise, wie sie hinten drin konzentriert spielen. Das hat sich eigentlich komplett geändert und da muss man wirklich sagen, Das ist für mich eine komplette Entwicklung, eine Metamorphose, wo ich selten gesehen habe in so kurzer Zeit von einer Mannschaft, die komplett anders ausschaut.
Die dann auch vielleicht schon wieder einen ganz anderen Blick Richtung Playoffs auch haben kann auf einmal. Möglich ist es, selbstverständlich. Trotzdem witzig, wenn man so zuguckt auch, das Coaching dann, die russischen Ansagen und dann sofort die Übersetzung, das ist schon ganz ulkig.
Ja, da wird von außen immer sehr viel reininterpretiert. Da möchte ich auch mal was dazu sagen.
Gerne.
Ich habe das ja früher.
Klär mich auf, nicht Unwissenden, Herr Goldmann. Aber ich glaube, das ist etwas, was sich viele denken, die zuschauen.
Ja.
Guck mal, da kommt
ja
der Chefcoach
ja
und sofort kommt der, wie nennen wir ihn nochmal, Sportdirektor.
Es kommt darauf an, wo er gerade ist. Der ist ein Assistant Coach,
ja,
sportlicher Leiter, Torwarttrainer, Aushilfstorwart, je nach Position, wo er gerade
ist. Und muss dann erstmal übersetzen. Das, ich meinte ja auch, das hat irgendwie einen.
Absolut.
Das hat irgendwie Charme auch, finde ich übrigens.
Absolut. Ich wollte eins noch weitergehen. Ich wollte noch eins höher gehen in die Metaebene, weil oft ist es bei Fans, die Trainer reden ja sehr viel immer über die Fans und der ist viel zu brav und der steht da hinten nur. Der muss durchdrehen. Ja. Ich kenne Trainer, die stehen da hinten drin wie James Last. Gut, wie James Last früher gestanden ist, die stehen da einfach, weil damit halt auch einer da steht. Und es hat mit dem Null zu tun. Es hat null damit zu tun, wie die Mannschaft ist. Und ein anderer ist laut, deswegen spielt die Mannschaft auch nicht besser. Das ist ein Schwachsinn, das zu versuchen und immer gleich zu lassen, um von der Sichtweise zu meinen, der muss immer so sein. Was natürlich auf Dauer, und da bin ich jetzt bei dir, das haben wir am Anfang auch gesagt, ich glaube, so ein großes Sprachdifferenz, also die geht kurzfristig auf jeden Fall. Das ist kurzfristig kein Problem. Mhm. Langfristig bin ich gespannt, das haben wir auch gesagt gehabt, ob das langfristig ein Problem wird, wie die Mannschaft das dann annimmt, da bin ich einfach nur gespannt. Also da hat man auch nicht so viele Erfahrungen, das gibt's nicht so oft.
Ich habe so das Gefühl, das, was du ansprichst, das wird dann ein Problem auch mal, wenn es darum geht, ins Klein-Klein zu gehen.
Ja.
Also die Einzelgespräche, ne? Mhm. Wie du einen Spieler anpackst, wie du mal guckst, okay, wie ist der emotional drauf? So ein bisschen die pädagogische Variante eines Coaches. Muss ja auch diese weichen Faktoren, ist ja auch nicht ganz unwichtig, wenn du erfolgreich eine Mannschaft führen willst. Und ich glaube, das könnte dann mal schwierig werden, weil er die natürlich nicht so anpacken kann, vielleicht mit seiner natürlichen Art und Weise.
Du wirst ja immer über einen zweiten bzw. einen dritten angesprochen, auch als Spieler.
Ist auch immer einer dabei dann möglicherweise noch. Ist ja auch nochmal ein Punkt, ne? Du machst es nicht nur unter vier Augen vielleicht, aber...
Ist auch so eine Art und Weise, jetzt wenn du sagst, du brauchst unterschiedliche Soft Skills beim Coaching, das ist ja auch sowas, wo in Ingolstadt gerade in Frage gestellt wird und genau über sowas wird da gerade geredet momentan. Hat er die zum Beispiel? Oder gibt es da nur einen Weg? Und wer da Gschäden kennt, das ist jetzt wirklich nichts Besonderes. Das ist ein kompromissloser, alte Schule mit einem klaren Ansatz Trainer, der eher laut ist.
Aber den hat er ja letzte Saison vermutlich auch gehabt. Und da lief es, wie wir alle wissen, relativ gut.
Ja, richtig. Also ich muss auch sagen, in der Mannschaft ist auch nicht so viel geändert worden. Der Basti hat es schon oft gesagt. Also die Mannschaft ist kaum verändert worden von der Qualität.
Wenig. Nee, die hat der Qualität noch dazu bekommen eigentlich.
Auf der Torhüterposition haben sie beide verändert. Das haben wir gleich gesagt. Und die funktioniert momentan nicht so. Insgesamt ist es dann natürlich auch was, wenn du dann nur draufhaust. Ich weiß es nicht. Ich möchte jetzt da auch nicht zu nahe treten, aber jetzt bleibe ich einmal sehr einfach, eindimensional. Wenn du dann nur draufhaust und dann noch die Peitsche gibst, weiß nicht, ob die Mannschaft da so ohne weiteres rauskommt. Ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Spiel Ingolstadt gegen Krefeld, muss ich ganz ehrlich sagen. Also eigentlich hat der Kader für mich auch in der kompletten Zusammenstellung mit dem Trainer hat er eigentlich viel mehr Potenzial, als wie er jetzt ist. Also das ist für mich gar keine Frage.
Genau, und das ist ja die große Frage, warum kommst du nicht raus? Du hast schon mal ein bisschen das so durchklingen lassen. Wird auf jeden Fall wohl unter der Woche eine sehr spannende Partie, vielleicht dann auch für die Verantwortlichen in Ingolstadt.
Vielleicht ganz kurz, weil wir ja nachher den Bundestrainer gleich hören und danach können wir noch mal ein bisschen über die Deutsche Eishockey-Liga weiterreden. Wollen wir ganz kurz ein bisschen so über die NHL sprechen, weil da drüben ist es losgegangen. Und die Deutschen haben da richtig gut gestartet, wenn man nur mal drauf schaut. Moritz Seider in seinen ersten zwei Spielen in der NHL, 3 Assists. Die Art und Weise, wie er spielt, Eiszeit, die er bekommt. Leck mich am Arsch, ist das gut.
Der hat ja einen Move da an der blauen Linie in Überzahl gehabt, um die Scheibe drin zu halten. Allein das, wer sich das nochmal anschauen will, das ist sensationell. Und dann natürlich in dieser Unterbrechung, als er dem Hitman da schnell die Scheibe wegnimmt, wo es dann fast eskaliert ist alles, aber er halt da auch wieder dasteht und sagt, ist doch mir scheißegal, ob ich ein Rookie bin und so. Also der hat schon auch einen Auftritt da, den er aber auch bestätigt, sportlich.
Ja.
Und das ist schon ziemlich cool, wie der
hat
das
mit macht. Die meiste Eiszeit bei Detroit, über 21 Minuten 30 momentan.
Rick Goldmann ist Moritz Seider Fanboy.
Ja, du musst da fast Fanboy von ihm sein. Weil,
das ist ja auch verständlich.
Das ist absolut verständlich.
Ich kann dir auch sagen, was mich da so fasziniert. Können wir noch am Bundestrainer reden, weil ich habe mit ihm schon mal drüber gesprochen.
Ja,
und
auch
zwar,
aus deiner eigenen Karriere raus, logischerweise. Du guckst ja auch ein bisschen anders drauf,
richtig, als
ich zum Beispiel.
Ich finde wahnsinnig spannend beim Seider, die Entwicklungsstufen, die er gezündet hat. Also man hat sehr früh gesagt gehabt, jetzt gehen wir mal zurück in das erste Jahr, wo er in Mannheim gespielt hat. Dann war er verletzt, da war er nicht schlecht bis dahin. Für das Alter war er echt gut. So, dann ist er nach der Verletzung aber deutlich besser zurückgekommen. Da hat man erst einmal gesagt gehabt, oh, der ist ja jetzt eigentlich viel besser. Das hat mich schon das erste Mal beeindruckt. Dann waren die Playoffs, weil ich mich erinnern kann, in den Playoffs war das für mich eigentlich der beste Verteidiger bei Mannheim. Dann war er an der Kippe gestanden, geht er mit zur Nationalmannschaft, spielt er bei der WM. Muss man ein bisschen zurückgehen. Man muss fast sagen, bei der WM, im deutschen Kader am Schluss raus, fast mit der beste Verteidiger.
Und das, obwohl er verletzt war. Mhm. Noch während der WM,
als er diesen harten Check da bekommen hat. Und so weiter.
Leichte Gehirnerschütterung,
ja, raus. Du musst mal von, raus, nur, ja. nur mal da von diesen Steigerungsstufen sehen, wo du, dann habe ich gesagt, leck mich am Arsch, Alter. Wenn der jetzt so viele Raketenzündungen noch hat, wo ist dem sein Potenzial zu Ende? Und dann geht er rüber, dann habe ich ihn in Amerikas erstmal spielen sehen. Auch in der Kabine, wie sich da umgibt und so weiter, wie er da anders ist und so, wie er die Spiele spielt auf anderem Eis. Auch mit einer Selbstverständlichkeit, beeindruckend gewesen. Dann geht er nach Schweden, wird in Schweden letztes Jahr in der Liga der beste Verteidiger, geht zur WM und wird der beste Verteidiger der WM. Und jetzt schaust du ihn in der NHL an und denkst dir, Alter, wie viele Raketenstufen hast du noch? Wo schießt du dich hin ins All? Und ich sag dir eines jetzt, ich weiß es nicht mehr. Ich habe mir auch irgendwann gedacht gehabt, das muss ja irgendwann mal ein bisschen weniger werden. Das kann ja nicht immer weitergehen.
Das Niveau muss mal bleiben irgendwie. Aber
er setzt immer wieder einen drauf. Er hat dann mal die Phasen, wo er dann auch mal so 4, 5 Spiele ein bisschen abtaucht, einfach wieder da, aber danach geht's weiter. Und dieses andauernde Steigern, das habe ich. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das bei einem Spieler so eng, so klar und so stark ausgeprägt gesehen habe. Und das ist das, was mich eigentlich so fasziniert.
Ja, aber das ist ja, Goldi, glaube ich, wir haben da schon oft drüber gesprochen, weil wir da über Leon Dreisaitl auch immer hingekommen sind, weil der ja auch mal gesagt hat, du brauchst diese mentale Toughness in dieser Liga vor allem da drüben, aufgrund der Art und Weise. Und die hat er ja ohne Frage. Ne? Der hat grandes Cojones, also ganz klar zu wissen, ich gehöre in diese Liga und wenn ich gut bin und gut spiele, bin ich sogar einer der Besten in dieser Liga. Gar keine Frage, hat er jetzt auch nachgewiesen, müssen wir nicht drüber diskutieren. Und diese mentale Fähigkeit, weil du gesagt hast, auch mal ein paar schlechte Spiele, da wieder rauszukommen, sich aber gar nicht so viel Sorgen zu machen, sondern tafft's, ja, genau, immer noch auf einem hohen Niveau, ja. Aber wir reden ja jetzt über NHL und ganz oben. Ja. Diese mentale Ruhe, zu wissen, ich bin gut, und das aber auch wieder abzurufen und nicht hektisch zu werden, sondern das ist so eine mentale Stärke, die hat der, glaube ich, absolut. Obwohl das ja eigentlich ein ganz ruhiger Typ so ist. Wenn man mit dem redet, würde man das gar nicht so denken, glaube ich, wenn die Menschen so Interviews von ihm hören. Aber ich glaube, der ist total geerdet, aber trotzdem mit so einer ganz klaren Zielvorstellung schon immer ausgestattet gewesen. Und das ist eine überragend gute Qualität bei allen Hockey-Qualities, weil die musst du automatisch haben. Aber das andere kommt hinzu, weil sonst überlebst du nämlich in so einer Liga auch, glaube ich, einfach nicht.
Ja.
Also.
Ja. Also das ist schon sehr geil tatsächlich. Ja. Beeindruckt mich bei Mo Seider alles immer auch mehr als die Punkte, die er macht. Das finde ich da jetzt gar nicht so wichtig immer. Die Art und Weise, wie er spielt an sich, das kommt dann automatisch, aber die Art und Weise ist einfach sensationell. Da musste wirklich Fan davon sein. Tim Stützle hat auch schon wieder aufgezeigt, jetzt für Ottawa im Übrigen zum Saisonbeginn. Auch Wahnsinnssachen gemacht.
Ja, ein Punkt momentan bei ihm. Dreisaitl, 2 Spiele, 4 Assists. Und Nico Sturm bei Minnesota. Noch keinen Punkt, aber spielt auch fast 13 Minuten. American Hockey League hat auch begonnen, um das bloß zu sagen, da hat Reichel schon in den ersten beiden Spielen ein kleiner Tor und einen Assist gemacht. Also der ist da richtig gut reinkommen. Sind übrigens einige unterwegs, auch da Bock, Gavanke, Peterka und Michaelis in der American Hockey League. Insgesamt einige Spieler in Schweden noch, in der Schweiz. Also da ist eigentlich schon ein großer Kader, der viel verspricht für Olympia. Wirklich vielleicht der beste Kader zu sein, der für Deutschland beim großen Turnier jemals gespielt hat.
Ja, das wird schwer, da reinzukommen. Es ist echt schwer, da in den Kader zu
kommen. Und leicht oder auch schwer auszusuchen für den Bundestrainer.
Natürlich. Das glaube ich auch, dass das nicht so leicht ist. Aber wir können ihn ja mal anrufen und selber fragen.
Ja, Qual der Wahl. Wir haben sie nicht, weil wir haben ihn vorbereitet und jetzt gucken wir mal.
Qual der Wahl heißt der Podcast. Da haben wir doch schon einen Namen, da müssen wir nachher den Nachrichten.
Tonis Qual der Wahl.
Ausrutscher.
Toni, Herr Bundestrainer, hier ist die Eishockey-Show. Wir freuen uns, dass du Zeit für uns hast. Grüße erstmal.
Grüß euch.
Hallo, Toni.
Toni, was stören wir dich denn?
Ja, wollte gerade sagen.
Bin gerade nach Hause gekommen für einige Tage.
Okay, das ist gut. Dann darfst du die Sachen kurz abstellen, zu Hause, in deinem wirklichen Zuhause. Ich meine, ist es, wie groß ist der emotionale Unterschied, wenn du wirklich nach Hause kommst?
Ja, es ist schon, was soll ich jetzt sagen, es ist schwieriger zum Arbeiten, auf jeden Fall. Weil die Kinder natürlich ihre Zeit brauchen, was auch sehr, eine sehr positive Sache ist. Aber so in die Tage oder so generell ist es auch nicht, man kann ja Spiele über alles jetzt anschauen. Und so ist es ja nicht so großer, also es ist kein großer Unterschied, ob die Spiele jetzt in Deutschland auf dem Fernseher oder auf dem Video anschaust oder von hier aus. Aber die Spiele müssen sowieso angeschaut werden und kann auf beide Standorte sehr gut arbeiten.
Toni, was ist das Erste, wenn du in Finnland bist, wo du sagst, ha, endlich habe ich das wieder, das gibt's nämlich in Deutschland nicht. Ist da irgendwas?
Ich glaube, dunkles Brot. Wenn ich ganz ehrlich bin, ist wahrscheinlich das Erste, was ich mir dann zum Essen mache. Aber sonst ist es, ich bin eigentlich ziemlich oft hin und her. Also das ist jetzt nicht so, dass ich monatelang jetzt weg von Finnland bin oder irgend sowas.
Dunkles auch wenn das
nur kurze Ausflüge sind nach Hause.
Okay. Toni, ich dachte immer, in Deutschland, wir haben die größte Bäckerkunst aller Zeiten und jetzt kommst du und sagst, die Finnen machen das noch besser. Dann ist natürlich klar, dass du
Brot mitbringen musst. Okay. Es ist anders. Aber ja, also ich tatsächlich nehme ich mir immer ein bisschen Brot mit, wenn ich nach Deutschland fahre wieder. Ach. Ja, aber da gebe ich dir zu 100% recht. Bäckerkultur in Deutschland ist sehr stark.
Und so soll es aber auch bleiben. Hast du nach Florida auch Brot mitgenommen gehabt? Weil das Brot in Florida ist furchtbar.
Nein, da habe ich kein Brot mitgenommen.
Ja, aber ihr merkt schon,
wir machen eine kleine Weltreise.
Genau, und wir merken erstmal grundsätzlich, die ganz großen Themen werden hier gewälzt in die Eishockey-Show. Es geht um die Bäckerkunst auf der ganzen Welt. Ja. Toni, wir wollen aber natürlich auch über deine Weltreise reden. Fangen wir mal so an, weil Goldi das ja gerade schon hat anklingen lassen, das Brot in Florida, in den USA. Aber wir wollen natürlich wissen, du hast hospitiert, kann man das so sagen? Ich weiß gar nicht, ob das richtige Wort ist heutzutage noch, aber du hast reingeschaut in die Franchise in der NHL bei den Florida Panthers. Warst du zum ersten Mal so tief drin in so einer Organisation?
Ja, das war mein erster Einblick tief rein in eine NHL-Organisation.
Was hat dich da am meisten direkt mal beeindruckt, vorneweg?
Es ist natürlich ein sehr, sehr großes Business, das muss man sagen. Alles was der Eishockey-Betrieb trifft, ist einfach größer. Die Organisationen sind sehr groß. Der Wettkampf um die um den Platz im Kader ist unglaublich groß. Da ist einfach ein internes, sehr großes internes Wettbewerb, wer spielt und wer nicht, und wer seinen NHL-Traum wahr machen kann und wer nicht. Aber ich habe zu allen gesagt, es hat mir auch das bestätigt, dass vieles, was wir tun in deutsches Eishockey, machen wir sehr gut. Wir besprechen die richtige und wichtige Punkte, was das Spiel betrifft. Wir kommunizieren anders mit den Spielern. Wir kommunizieren sehr viel mehr mit den Spielern, als ich, was ich jetzt beobachtet habe, was drüben der Fall ist. Und da sage ich auch nicht, dass der eine besser ist als der andere. Ich glaube, wir müssen einfach unseren eigenen Weg finden. Aber es gibt einige Punkte, wo wir uns auf alle Fälle jetzt entwickeln müssen. Und das aber richtig schnell.
Toni, ging dieser Kontakt über Tuomo Ruutu, den du kennst, über Ulf Samuelsson? Wie bist du da dazu gekommen? Und was war so eigentlich deine Intention, das mal anzuschauen in Florida? Oder auf was wolltest du da genau raus? Ging es da ums Coaching, ging es um die Organisation
das kam
insgesamt?
Das kam so zustande. Der, Der General Manager Bill Zito ist tatsächlich meine alte Spielervermittler. Und ich kenne Bill seit über 20 Jahren. Er war schon mein Vermittler oder er war mein Berater damals schon, wenn ich im College gespielt habe. Und also da besteht schon eine Freundschaft seit Jahren. Er hat mich vor einigen Monaten kontaktiert und gefragt, wie ich das sehen würde, ob ich Zeit habe. Und ob Lust darauf hätte, Interesse rüber zu fliegen und da beim Training Camp reinzuschauen. Und einfach auch ein bisschen über das deutsche Eishockey mit denen auch zu reden, was wir vielleicht, weil es war nicht so, dass ich nur jetzt mit den Coaches unterwegs war oder der Mannschaft. Ich war auch meist im Training und so, aber ich durfte auch bei Meetings, wo die Scouts waren, wo die GMs, Assistant GMs, wo auch der AHL GMs und Coaches drin waren. Und dann haben wir so ein bisschen ausgetauscht, was bei uns jetzt wichtig ist und was bei uns eigentlich los ist, woher die Spieler jetzt, warum die besser sind und was vielleicht dann auch nachkommt in die kommenden Jahren. Das war so der Grund. Klar, und da gab es ja auch diese Einreisebeschränkungen jetzt nach USA und das müsste auch jetzt erledigt werden. Und das hat ein bisschen gedauert, aber bin sehr, sehr, sehr froh, dass es geklappt hat. Das war eine sehr, sehr interessante Zeit.
Aber jetzt muss ich ganz kurz nachfragen, weil die Frage natürlich jetzt auch da liegt. Wenn du sagst, hör mir zu, da ist so eine enge Verbindung da. Ist das was, wo du auch sagst, das könnte ich mir vorstellen, da drüben irgendwann mal was zu machen?
Du meinst jetzt in der NHL zu coachen?
Ja. Oder vielleicht auch eine andere Tätigkeit.
Also es ist schon eine interessante Welt. Das muss ich sagen. Und da spielen einfach die besten Spieler in der Welt momentan. Und das war schon seit Jahren so. Das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Und ja, ich habe schon Interesse, irgendwann in die NHL Trainer zu werden. Aber man sieht auch ziemlich zeitnah, wenn man da reinschnuppert, dass es unglaublich schwierig ist, da einen Platz zu finden und so dass man zu den Alltag kommt, dass man in einer NHL-Verein als Trainer tätig ist. Es ist einfach sehr, sehr schwierig, um Europa aus und aus Europäer.
Ja, ich habe das mit mehreren Leuten auch schon gesprochen, die sagen das auch, dass das einfach so ist. Lass uns mal inhaltlich werden, weil du hast vorher was gesagt. Du hast vorher gesagt, es gibt einige Punkte, die du festgestellt hast, die ganz schnell verbessert werden müssen. Das finde ich ja ganz eine interessante Konklusion, die du da mitgenommen hast. Was sind das zum Beispiel für Punkte?
Ich glaube, der größte Unterschied, was man im Training auch meist gemerkt hat, ist das Tempo im Training. Die waren nicht lange auf dem Eis, also die haben Einheiten gehabt das war alles zwischen 40 Minuten und 60, 65 Minuten. Aber alles passiert auf dem Eis sehr zielgerichtet. Es ist sehr direkt, alles was passiert. Die Übungen waren einfach. Auch so, dass ich sagen würde, ich würde vielleicht meine Übungen oder die Übungen, was wir machen, mit einigen mehrere Elemente machen, als die gemacht haben. Aber das Tempo war, glaube ich, was den größten Eindruck gemacht hat. Und da einfach diese Qualität von Pässe, technische Sachen, Zweikämpfe, wie hart die Zweikämpfe waren, wie stark du am Schläger sein musst. Und da, wenn ich den Spiegel jetzt in Hand nehme und schaue, was wir jetzt machen und so analysiere, wo wir stehen in Sachen Tempo im Training zum Beispiel. Wir müssen auf ein höheres Tempo trainieren, sonst können wir nicht mithalten. Und das ist vielleicht der Message, was wir am meisten jetzt mit den Trainern in Deutschland und auch U-Trainern und so, was wir einfach reinbringen müssen, ist mehr Speed und mehr Tempo und härtere Zweikämpfe, mehr Wettbewerb im Training. Sonst laufen wir immer hinterher in diese Punkte.
Toni, das Internationale, du warst jetzt in Amerika, du warst da, wir haben gesagt, das wird eine kleine Weltreise tatsächlich, weil du schaust natürlich jetzt auch schon hinsichtlich Olympischer Spiele, hinsichtlich Weltmeisterschaft auf deine Jungs und wir haben mittlerweile echt viele Deutsche, die tatsächlich auch im Ausland unterwegs sind. Du warst jüngst ja auch in der Schweiz und hast da zum Beispiel Dominic Cahun und Tobi Forla auch besucht und angeschaut. Die haben sogar direkt gegeneinander gespielt. Tauchst du da auch so tief ein oder geht's dir da tatsächlich, also schaust du da auch, trainieren die dort anders oder schaust du dir da nur die Spiele an und blickst tatsächlich auch nur auf die Spieler, die dich da interessieren?
Jetzt war ich nur bei den Spielen. Und jetzt habe ich leider keine Trainingseinheiten gesehen. Das habe ich vor 2 Jahren war ich, wo der Ville Peltonen noch in Lausanne war und Kari Jalonen noch in Bern war. Da habe ich die Trainingseinheiten von den 2 Mannschaften noch angeschaut. Aber klar, das ist auch anders, weil die sind finnische Trainer, die in der Schweiz gearbeitet haben. Und ich glaube schon, dass wenn ich jetzt das Spiel von Samstag Bern gegen Ambri, das Tempo war schon sehr hoch in diesem Spiel. Und ich glaube, generell auch ist das Tempo im Spiel in der Schweiz ein bisschen höher. Läuferisches Tempo ist ein bisschen höher in der schweizerischen Liga und als im Vergleich zu Deutschland. Bei uns wird es ein bisschen härter gekämpft, habe ich das Gefühl. Wird ein bisschen mehr defensiv gespielt. In der Schweiz läuft das Spiel ein bisschen hin und her. Es ist nicht nur, ich gehe sehr gerne da rein und schaue, wie der deutsche Spieler, aber irgendwo hast du auch ein Auge drauf, was wie in der Liga gespielt wird, so dass man einfach sieht und vielleicht du sich selber auch die Gedanken machen kann, wo bewegt sich das Spiel jetzt international in die andere Ligen? Gleich am Anfang der Saison habe ich ein paar Spiele von der finnischen Liga gesehen und die waren auch ein bisschen anders als das Spiel jetzt momentan in Deutschland ist. Und das ist tatsächlich eine von diesen sehr positiven Sachen, was meine Arbeit betrifft, ist, dass du kriegst hautnah eine Überblick. Wie das in den anderen Ligen ausschaut. Und öfters ist es auch okay, dass du reinschnupferst und Training oder Spiele anschaust in anderen Ligen.
Das ist, glaube ich, ultimativ wichtig für einen Bundestrainer, sich da auch international komplett aufzustellen und das international im Blick zu haben. Du hast ja, glaube ich, auch in Bern mal selber gespielt. Richtig, ne? Warst du in Bern, oder?
Ja.
Jetzt hast du Dominik auch gesehen, würde ich gerne mal einhaken. In welcher Verfassung ist er gerade? So, weil wir als deutsche Eishockey-Fans ja jetzt auch nicht besonders viel von der Schweiz sehen und ihn da auch nicht irgendwie verfolgen können.
Der Dominik spielt momentan sehr stark. Er ist in jeder Wechsel sehr aktiv. Man kann von Dominik jetzt, glaube ich, ein sehr, 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 sehr starkes Jahr jetzt erwarten. Er kriegt eine sehr harte Alltag. Die trainieren knallhart in Bern jetzt momentan. Wir haben da 3 schwedische Trainer. Und der Dominik, er kriegt viel Eiszeit, er kriegt viel Verantwortung in Überzahl und hat, glaube ich, genauso eine führende Rolle, was für ihn jetzt momentan sehr wichtig ist, nach 3-4 Jahren in Celle, wo er mehr in der dritte Reihe, zweite, dritte, vierte Reihe so gespielt hat. Jetzt ist der Dominik da in einer Position, wo der die Mannschaft tragen kann. Und das wird ihm sehr, sehr gut tun.
Also vermutlich zur richtigen Zeit jetzt der richtige Schritt, so interpretiere ich das jetzt mal aus deiner Sicht. Auf der anderen Seite frage ich mich da auch, ein Cahun, der in der NHL, was hat er gemacht? Ich habe es mir aufgeschrieben, extra. 34 Tore in 186 Spielen, 83 Punkte gemacht in seiner Zeit jetzt drüben. Was sagt es aber dann auch über die NHL aus, dass so ein überragender Spieler wie Dominik Cahun zunächst mal wieder den Schritt nach Europa geht, aus seiner Sicht gehe davon aus, dass es nach wie vor sein Ziel ist, auch wieder zurückzugehen. Was sagt das momentan auch aus über die Qualität da drüben, wenn du das mal so übereinander legst?
Der Dominik hat ja eigentlich sehr gut gescored in der NHL, wenn man sieht, wenn man das über seine Eiszeit und das Ganze analysiert. Mhm. Also ich war schon ein bisschen überrascht, dass er kein Vertrag jetzt in der NHL gekriegt hat. Aber wie gesagt, das ist dieser Weg, dass er kommt zurück jetzt nach Europa und bewirbt sich hier und hoffentlich einen strukturierten Alltag, wo er einfach sehr viel Eiszeit kriegt, sehr viel Verantwortung. Wenn er dieses Jahr jetzt erfolgreich spielt und bei Olympia dann hoffentlich auch bei uns ist und da auch ein gutes Turnier abliefert, dann ist, glaube ich, auf alle Fälle für ihn das noch möglich, dass er noch eine Chance drüben bekommt. Das glaube ich auf alle Fälle. Aber da hat man bei jeder NHL-Verein war im Trainingcamp mindestens 45 Spieler im Camp. Und du darfst 23 Spieler im Roster haben, in der Kader haben, in den Austausch in der NHL. Und da braucht man kein Genie in Mathe sein. Und man weiß schon ziemlich schnell, dass es sehr, sehr schwierig ist. Es ist eine unglaublich schwierige Liga, sich durchzusetzen.
Dann, wenn du schon so tief beim Spieler drin bist, dann interessiert mich natürlich Spieler, den du wirklich ja eigentlich kennst von klein auf. Moritz Seider. Ich finde es wahnsinnig interessant. Wir haben es gerade vorher schon ein bisschen analysiert, wie er immer wieder neue Entwicklungsstufen zünden kann. Und jetzt ist er in seinen ersten beiden Spielen für Detroit bei der NHL auf dem Eis gewesen, hat über 21 Minuten Eiszeit, 3 Assists gemacht, spielt Powerplay, spielt Unterzahl. Was sagst du zu seiner Entwicklung?
Also der größte Zeichen von irgendwas Spezielles, was Moritz betrifft, war für mich seine damalige Schulterverletzung, vor wir das U20-WM in Füssen gespielt haben, der BWM. Und da war der, weiß nicht, ob der 6 Wochen weg war oder irgend sowas. Aber der ist ohne Spiele zu uns dann gekommen. Und man hat einfach sofort in das erste Training gesehen, dass er hat sich auch während dieser Verletzungspause entwickelt in einigen Bereichen, vor allem läuferisch. Und da hat man irgendwo gesehen, dass okay, bei ihm ist halt vieles möglich, weil er nimmt so viel, der nimmt so viel zu, was auf ihn kommt. Und der lernt richtig schnell. Und der entwickelt sich auch, er liest das Spiel einfach sehr gut. Und er kann viele Sachen sehr schnell umsetzen. Dafür ist es für mich überhaupt keine, er ist eigentlich genau da, wo er sein sollte, wenn man seine Entwicklung so ein bisschen verfolgt. Er sollte jetzt auch in der Top 4 bei Detroit sein. Wir reden einfach über einen sehr, sehr guten Eishockeyspieler. Egal, ob er jetzt 21 oder wie alt er ist. Er ist einfach ein sehr, sehr guter Eishockeyspieler. Und er wird so auch bleiben für die kommenden Jahre. Hat mehrere Teile von was eine moderne, gute Verteidiger braucht. Läuferische Qualitäten, der ist zweikampfstark, sehr gutes Überblick über das Spiel. Und vor allem kann er auch das Spiel mit der Scheibe sehr gut dirigieren. Manchmal spielt er die Scheibe schneller, manchmal spielt er die Scheibe ein bisschen langsamer, aber er hat einfach dieses kleine Gefühl von Spiel, was sehr wichtig ist.
Und Toni, weil wir gerade auch bei Moritz Seider und eben diesen Jungs sind aus der NHL, so langsam aber sicher musst du dir ja auch Gedanken über den Olympiakader machen. Und wenn wir hier mal so rumspinnen allein, das könnte ein brutaler Kader sein und da könnten, das wird, ist tatsächlich für viele, viele Spieler sehr schwer, in diesen Kader zu kommen. Also so eine Masse an qualitativ guten Spielern, man kann sich kaum erinnern, dass wir das in Deutschland je hatten, oder? Also wie schwer ist es für dich da tatsächlich, jetzt schon so ein bisschen vorzusortieren?
Ja, also es ist sehr, also ich würde wahrscheinlich das Wort interessant jetzt lieber nehmen. als schwer. Es ist qualitativ auf alle Fälle so, dass die Menge von Spielern sich gesteigert hat. Auf alle Fälle haben wir ein tieferes Kader als vor einigen Jahren. Und es wird interessant. Es wird bei vielen Nationen sehr interessant, wenn man die Kader so ein bisschen anschaut, was die anderen Mannschaften, andere Nationen auch für Spielern haben. Aber wir konzentrieren uns auf uns. Und das, wenn wir zum Beispiel die Mannschaft jetzt von der letzten WM in Riga nehmen, das wird ungefähr die Hälfte kommen. Oder da kommt ungefähr 10 bis 12 Spieler noch dazu, die in Frage kommen. Zusätzlich. Das heißt, wir wählen unsere Spieler aus 2 Kadern, mehr oder weniger. Es wird eine schwierige Entscheidung, wahrscheinlich sind schwierige Entscheidungen sicher drin, absolut. Aber wir müssen einfach schauen, dass wir die beste Mischung aus den Spielern mit unterschiedlichen Qualitäten für Unterzahl, Überzahl, Rollenspielern, Härte, Tempo drin haben, dass wir die bestmögliche Mannschaft auf die Beine stellen. Und wir werden das auch schaffen.
Toni, man hat gehört, also das ist noch nicht offiziell, aber man hat gehört, dass es sein kann, dass nur geimpfte Sportler in Peking bei den Olympischen Spielen antreten dürfen. Ist das was, wo du schon was gehört hast, mit dem du dich beschäftigst, oder ist das was, das wo eigentlich jetzt momentan so noch nicht vorkommt?
Jetzt habe ich die Frage nicht ganz verstanden. Ich habe mich ein bisschen schlecht verstanden.
Kein Problem, ich stelle es gerne nochmal. Ich habe gehört, es ist noch nicht offiziell, aber ich habe gehört, dass es Überlegungen gibt, dass bei Olympia nur geimpfte Sportler antreten dürfen. Hast du das auch gehört? Und wie beeinflusst das ja auch dann einmal politische Entscheidungen? Und du musst vielleicht ganz anders aussuchen.
Ja. Also ich habe unterschiedliche Dinge gehört. Ich habe Dinge von längeren Quarantänezeiten gehört. Ich habe gehört, dass die Spieler geimpft sein müssen. Und ich weiß nicht, ob da eine letzte Entscheidung jetzt gibt. Ich glaube, in der Liga ist die Lage jetzt, glaube ich, ziemlich positiv, wie man es sehen will. Die meisten Spieler sind schon geimpft. Also ich gehe davon aus, dass der Kader, der bei uns spielt, mehr oder weniger geimpft ist. Und ich glaube, da wird auch keine zwangshafte Impfdinge bei uns passieren. Auf gar keinen Fall. In der NHL haben die, glaube ich, in der ganzen Liga jetzt momentan 4 bis 6 Spieler, eine komplette Liga, die nicht geimpft sind. Also irgendwo bewegt es sich wahrscheinlich in die Richtung, dass alle Spieler geimpft sind, aber die Entscheidung treffen wir nicht, sondern wir hören zu, was da für Entscheidungen kommen, und dann reagieren wir je nachdem, was wir uns sagen.
Jetzt hast du ja schon über einige Spieler sehr tief gesprochen. Gibt es so einen Spieler, der für dich in der Nationalmannschaft in Frage kommt, der dich diese Saison bisher am meisten überrascht hat? Positiv?
Nein, ich weiß nicht, ob jemand mich jetzt so viel positiv überrascht hat. Würde es dann bedeuten, dass wir unsere Spieler nicht kennen, wenn die uns positiv überraschen? Es wird interessant zu sehen. Nur als einen Namen, der Manu Wieder, der kommt zurück vom Nordamerika nach einigen Jahren drüben. Es ist interessant zu sehen, wie viel er sich in dem Jahr entwickelt. Der Leon Bergmann ist zurückgekommen. Freddy Tiffels hat seinen Verein von Köln nach München gewechselt. Hat ein Jahr sehr, sehr stark gestartet jetzt. Es gibt schon Spieler, die zeigen wirklich gute Qualitäten momentan.
Toni, und dann lass uns mal ein bisschen runterbrechen, denn es steht ja eine Maßnahme an. Deine Maßnahme, nämlich der Deutschland-Cup, den gibt es natürlich auch vom 11. bis 14.11. live und exklusiv auf Magenta Sport, inklusive der Olympia-Qualifikation der Frauen. Was bedeutet dir dieses Turnier? Es ist ja immer das einzige Heimturnier. Für den Olympiakader ist es sicher nicht so einfach, da jetzt Auswahlen zu treffen, weil ja die ganzen Nordamerikaner nicht dabei sind. Aber was versprichst du dir von dem Kader, den du für den Deutschland-Cup aufstellst?
Wir werden schon eine starke Kader zusammensetzen. Es wird eine ziemlich erfahrene Kader, glaube ich, im Endeffekt, kann man wahrscheinlich sagen. Der Rückmeldung von den Spielern ist sehr positiv. Die wollen sich auch bewerben für Olympia. Ich würde ja auch sehr, sehr gerne noch vielleicht eine zusätzliche Maßnahme da haben, um noch mehrere Spieler testen zu können. Aber wir nehmen den Deutschland-Cup jetzt als unsere Testmöglichkeit. Es besteht immer die Möglichkeit, dass auch der eine oder andere Spieler vielleicht nicht dabei ist, weil er vielleicht sehr viel gespielt hat. Und da kommt vielleicht auch der Champions League ein bisschen in Frage. Für mich ist es am allerwichtigsten, dass der Spieler im Februar sein bestes Eishockeyspiel liefert. Und ob das jetzt mehr zielgerichtet ist für der eine oder andere Spieler, dass er jetzt bei der Deutschland Cup nicht spielt, um einfach eine Pause zu bekommen, so dass er im Februar auf sein bestes Level ist, ist auch möglich. Das wird wahrscheinlich der eine oder andere Spieler auch so treffen. Wenn ein Spieler, der für Olympia interessant ist, aber eine Pause braucht, dann nutzen wir diese Gelegenheit jetzt, um einen anderen Spieler zu testen, vielleicht auch für die WM, kommende WM ein bisschen so zu testen. Die sind so die Überlegungen. Also Olympia steht bei der Deutschland Cup als Test komplett Nummer 1. Und was der WM betrifft, ist dann Nummer 2. Aber alle Spieler, die wir jetzt wählen, die sind klar für uns sehr, sehr interessant und haben zu 100% eine Chance dabei auch zu spielen bei weder Olympia oder entweder Olympia oder WM. Aber letztendlich wissen wir auch noch nicht, ob die NHL kommt zu Olympia. Das steht ja auch ein bisschen offen im Raum. Da kann auch irgendwas passieren.
Da gibt es, glaube ich, Toni, die haben eine Ausstiegsklausel bis zum 10. Januar oder sowas. Kann das sein?
Ja, irgend sowas habe ich auch gehört. Und deswegen ist der Plan auch von unserer Seite, dass wir werden den Deutschland Cup auch mit 5 Reihen spielen, so dass wir einfach die Möglichkeit haben, einige mehr Spieler zu testen, um zu sehen, wie die sich entwickelt haben, wie die sich jetzt wieder international, was die zeigen können.
Toni, wir haben beim Magentasport aufgerufen, dass man dir Fragen stellen kann. Und nachdem du jetzt ja schon sehr viel Einblick gegeben hast, wie so die Überlegungen sind, passt da eine Frage, die von Geiger 15 reinkommen ist. Inwieweit steht der Olympiakader schon in deinem Kopf?
Der steht, da gibt es schon vier verschiedene Aufstellungen. Alle mit alle mit NHL-Spielern dabei. Die Frage ist irgendwo in meinem Kopf jeden Tag. Anders kann ich das nicht ausdrücken. Es ist immer da, der Gedanke. Und man bastelt da sehr, sehr oft, wenn man die Möglichkeit und überlegt, welche Spieler zu wem passt, welche Verteidigungspaar zusammenpasst. Aber muss man auch ein bisschen geduldig sein und dafür ist der Deutschland Cup jetzt sehr, sehr wichtig, dass wir einfach jetzt noch ein paar Einblicke kriegen und dann wissen wir höchstwahrscheinlich ein bisschen mehr. Aber da sind jetzt 3 Spieler genannt zu dem Kader und ein paar anderen, glaube ich, sind auch sehr, sehr, sehr nah dran an einem Platz in der Olympiakader. Aber da gibt es noch viele offene Fragen.
Da passt vielleicht gleich die nächste Frage dazu, die von Hallo Welt 354 kommt. Was ist das Ziel bei Olympia?
Die Frage habe ich auch tatsächlich jetzt ein bisschen so runtergeschrieben für meine eigenen Gedanken. Ich glaube nicht, dass der Ziel so vom Spiel her ist ungefähr dasselbe als bei einer WM-Turnier. Du hast dann eine Gruppenphase und dann kommst du dann nach der Gruppenphase hoffentlich dann in die Best-of-One-Spieler sind. Das heißt, stattdessen, dass wir wie bei einer WM jetzt 7 Spiele haben, um uns zu vorbereiten, haben wir jetzt 3 Spiele oder 2. Also das Spiel muss sofort gut sein. Und das Spiel muss von jedem Spiel oder wahrscheinlich jetzt schon vom Drittel zu Drittel sich verbessern, so dass wir, wenn das dann dieses Best von einem Spiel ist, dass wir da einfach sehr, sehr stark sind. Ich glaube, in jeder Eishockeyspieler oder Trainer irgendwo ist der Traum, dass du bei einer Olympia eine Medaille kriegst. Und da glaube ich, das sind die Spieler, die 2018 dabei waren, der beste Beispiel davon. Jeder von denen redet, wie groß die Erfahrung war und wie schön einfach das ist, dass du eine Medaille gewonnen hast. Das wird bei dir immer bleiben. Und irgendwo ist eine Medaille auf alle Fälle ein Ziel. Der Turnier wird unglaublich stark sein vom Qualität her. Und es wird ein riesen Season-Turnier sein.
Ich fand das ganz interessant, weil du gerade gesagt hast, ich habe mir meine Gedanken auch so runtergeschrieben für die verschiedenen Möglichkeiten, die logischerweise passieren können, weil du jetzt, Stand jetzt natürlich noch nicht sagen kannst, wie sieht das dann bei den Olympischen Spielen genau aus, welche Spieler hast du, aber schreibst du dir das dann wirklich auch auf oder war das nur eine Formulierung, dass du dir für deine Gedanken das so sortierst, pass auf, wenn ich den nominell stärksten Kader habe, dann wünsche ich mir das Ziel oder dann habe ich schon auch ein anderes Ziel vor Augen, machst du dir da so ein Ranking auf oder wie muss ich das jetzt gerade verstehen bei der Formulierung?
Nein, also tatsächlich schreibe ich mir viel. Also schreibe ich viel, um einfach ein bisschen die Gedanken aus von meinem Kopf zu bekommen. Auch so, dass ich keine, ja, die können gute Gedanken sein oder schlechte, aber Hauptsache ist, dass die irgendwo runtergeschrieben sind, so dass ich das nicht vergesse. Und irgendwo dann, wenn man die letzte Planung macht, dann schaut man, was man alles die letzten Monate im Kopf hatte, um dann um einfach so direkt zu sein wie möglich und so konzentriert und fokussiert sein wie möglich, dass da keine überzähligen Gedanken da sind. Und vieles kann man dann einfach raussortieren, wenn man schaut, was man alles geschieht. Bei der Kaderplanung ist es halt so, dass da plane ich halt vier Reihen, so dass da genügend mit Unterzahlspielern sind, so dass da genügend mit Überzahlspielern sind, auf alle Positionen in Überzahl, in Unterzahl. Und da glaube ich, ist das für uns, das war für uns eine positive Sache jetzt bei der WM zum Beispiel, es ist uns gelungen, dass die Rollen für die Spieler ziemlich gut waren. Die Spieler waren in einer Lage, gutes Eishockey zu liefern. Und das wird bei der Olympia genauso sein. Wir brauchen ungefähr zehn Stürmer, die Überzahl spielen können, und wir brauchen 7 bis 8 Stürmer, die Unterzahl spielen können. Hoffentlich auch nicht so viele Spieler, die beides spielen müssen oder dürfen, ist vielleicht beide richtig in dem Fall, aber in so einem kurzen Turnier mit 3, 4, 5 Spiele hintereinander, hoffentlich können wir auch die Energie über die Spieler streuen, sodass kein Spieler jetzt unglaublich viel Eiszeit kriegen muss. Sodass, wenn die Entscheidung da ist, dass der Spieler liefern muss, dann kann der auch liefern.
Toni, jetzt kommt eine journalistisch schwierigere Frage für dich vermutlich, aber weil du auch schon so ein bisschen angedeutet hast, ich kann mir auch mal die NHL vorstellen in der Entwicklung von mir selber als Trainer. Jetzt kommen 2 ganz große Turniere im Jahr 2022 mit den Olympischen Spielen und natürlich auch mit einer Eishockey-Weltmeisterschaft. Wie sehen denn deine Gedanken, die du offensichtlich dann auch aufschreibst, aktuell aus im Bezug auf deinen Vertrag, der nach der WM, soweit ich weiß, dann ausläuft? Wie sind da deine Gedanken?
Also jetzt sind meine Gedanken komplett bei der Deutschland Cup jetzt, dass hier jetzt das alles optimal läuft von der Kader und von der Planung und von dem Spiel her. Wir haben uns ausgetauscht, was der Vertragssituation betrifft, und wir werden uns wahrscheinlich auch jetzt in die kommenden Monate auch jeden Monat so eine kleines Überblick da auch mit der Sportdirektor Christian Künast auch machen. Das haben wir auch vereinbart, dass wir uns einfach mit gewissen Abständen auch uns immer wieder abstimmen und schauen, wie das weitergeht. Aber da haben wir jetzt keine Entscheidungen getroffen, und wir tauschen uns da sehr, sehr offen in alles, was das betrifft.
Dann mache ich trotzdem, Toni, jetzt nochmal kurz den Wadenbeißer und bleib da kurz dran. Ja, anders gefragt, was muss denn passieren aus deiner Sicht? Was wünschst du dir, dass du dir vorstellen kannst, auch noch über das Jahr 2022 hinaus den Job auszuführen?
Also ich fühle mich unglaublich glücklich, dass ich überhaupt Bundestrainer sein darf. Das muss jeder, oder das ist mir sehr, sehr klar. Ich verstehe ganz gut, dass jeder bekommt die Möglichkeit überhaupt nicht. Und der Job hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Es ist einfach jetzt momentan so, dass hier gibt einfach jetzt sehr viel auf dem Tisch, der sauber analysiert sein muss. Und da rede ich jetzt von der Deutschland Cup und Olympia. Und bevor wir ein bisschen vorankommen mit den Planungen und Kader und Spielpläne und Reisepläne und das alles, glaube ich, habe ich und Christian Künast auch, haben, glaube ich, ein bisschen mehr Ruhe, was der Vertrag betrifft, das zu analysieren. Aber so wie der deutsche Spieler momentan bei der Nationalmannschaft liefert, macht es unglaublich viel Spaß, diese Job zu haben. Aber alles ist noch offen. Und da will ich eigentlich nicht allzu viel sagen. Da muss ich ein bisschen wahrscheinlich auch boring sein, weil hier gibt es einfach einige Themen, die ich jetzt wegarbeiten muss, bevor ich die Ruhe habe, so über die Zukunft mehr zu reden.
Da hast du auch völlig recht, Toni. Wir haben noch ein paar Fragen von unseren Zuhörern an dich und da sind wirklich sehr interessante und sehr gute dabei. Für einen Bundestrainer zum Beispiel eine Frage von Luca Offermann. Welcher deutsche Spieler deiner Meinung nach am meisten unterschätzt wird?
Oh ja.
Welcher deutsche Spieler ist unterschätzt?
Ja.
Also vielleicht ist die Frage, ja, glaube ich, darauf ausgelegt, Toni, im Sinne von, dass man natürlich auch als normaler Fan schnell mal auf Punkte guckt, auf Tore guckt, aber wo du sagst, das ist für mich eigentlich einer, den hat gar nicht vielleicht jeder
der
auf dem Schirm,
so Blickpunkt, ja,
auf dem Radar, aber für mich ist der eventuell total wertvoll und guckt euch den mal an, weil der ist wichtig vielleicht noch für mich.
Also wenn wir jetzt zum Beispiel auf der Kader von letzter WM in Riga anschauen, springt der Name Tom Kühnhartl raus. Tom ist ja vielleicht, viele kennen ihn, aber viele kennen nicht die Qualitäten, wie eigentlich defensiv unglaublich gut er ist und wie hart er für die Mannschaft arbeitet. Er ist vielleicht einer. Fabio Wagner ist vielleicht auch einer, der, wenn wir einen Wert in der Mannschaft haben, dass wir einfach zu jeder Scheibe als Erster gehen, ist wahrscheinlich der Fabio einer von den Spielern, der am meisten zeigt. Ich kann mich erinnern auf eine Szene, das Spiel gegen, ich glaube, es war Italien oder Norwegen, wo wir 5-1 geführt haben. Da waren 3 oder 4 Minuten zum Spielen. Und der Fabio läuft einfach Vollgas rein, will die Scheibe erst berühren und kriegt einen brutalen Check noch dafür von den Gegner, aber er hat halt der Mannschaft wert 60 Minuten gespielt und er wollte erst an die Scheibe sein, er hat ihm ein Check gekostet, aber er musste den fressen und er war bereit, das zu tun. Und Fabio blockt auch sehr viele Schüsse im Unterzahl, den kann man, er ist einfach ein sehr, sehr mannschaftsdienlicher Spieler, der vielleicht nicht so viel scored, aber er lebt jeden Tag die Werte, was der Mannschaft hat. Marco Novak ist auch einer, unglaublich beliebt in der Mannschaft von seinen Kameraden. Alles, was beim Novi passiert, ist Team First, Teamgeist. Dass alle sich gut fühlen. Er ist da für jedes Spiel, Mitspieler. Er klopft jeder an den Schulter und will einfach das Beste von jeder, von seinen Mitspielern. Die sind zum Beispiel so drei Spieler, die ich sofort jetzt nennen könnte.
Toni, um da vielleicht auch wieder den Drive von vorne aufzunehmen, um so eine Klammer vielleicht auch in das Interview reinzukriegen, weil wir am Anfang mit deiner Hospitanz in der NHL darüber gesprochen haben. Wie wichtig wäre das vielleicht auch, dass das nicht nur der Bundestrainer macht, sondern dass das auch der ein oder andere deutsche Trainer machen sollte, insgesamt auch aus der deutschen Eishockey-Liga, um sich da den internationalen Überblick noch mehr zu verschaffen, dass die Kontakte auch da sind. Du hast jetzt die Kontakte gehabt Richtung Florida. Wir haben natürlich auch durch Marco Sturm Kontakt nach Nordamerika unter anderem. Wie wichtig wäre das, dass diese Trainer auch vielleicht eine Möglichkeit bekommen, sich da weiterzubilden? Weil wir stellen ja jetzt wieder fest, auch in Nürnberg, jetzt ist wieder ein nordamerikanischer Trainer mit Tom Rowe rübergekommen. Nichts gegen Tom Rowe, das ist überragend, dass so ein erfahrener Mann da auch wieder seine Expertise in die Liga einbringen kann. Aber dass das vielleicht auch bei deutschen Trainern ein bisschen mehr Tempo aufnimmt und natürlich auch vielleicht einfach die Ausbildung nochmal eine ganz andere mit dem Blick nach Nordamerika sein kann.
Also ich glaube, was der Ausbildung von deutschen Trainern betrifft, glaube ich, sind sehr, sehr große Schritte gemacht. Es ist einfach sehr, sehr schwierig, dass das ist nicht nur deutsche Trainer, die eine Möglichkeit drüben wollen. Da kommen finnische, schwedische, tschechische, russische Trainer, die, ja, es ist sehr schwierig, da einfach reinzukommen und einfach so wie ich jetzt dann beim Trainingcamp dabei zu sein, die Möglichkeit bekommt man eigentlich nicht. Ich glaube, was wichtiger wäre, glaube ich, dass wenn wir jetzt nordamerikanische oder ausländische Trainer in Deutschland haben, dass die auch bereit sind, dass die bringen die Erfahrung mit von drüben oder von ja irgendwelche Land, von wo die kommen, aber dass die das auch mitteilen und dass die auch sehr offen sind und dass die tun was dafür, dass der deutsche Trainer und Spieler sich auch entwickelt. Da ist natürlich die Konstellation jetzt wie in Nürnberg, dass der Tom Rowe da ist und dann hast du eine deutsche Co-Trainer dabei, ist sehr wichtig. Da kriegt der deutsche Trainer sehr viele Einblicke, was international passiert. Bei jeder WM-Turnier zum Beispiel ist immer eine Möglichkeit für einen deutschen Trainer, seine eigene Analyse zu machen und um einfach herauszufinden, was international wichtig ist und was funktioniert und was nicht funktioniert.
Dann lass uns das Ganze doch beenden, nachdem wir jetzt schon deine Zeit geraubt haben, wo du ja gerade angekommen bist und jetzt schon 45 Minuten vermutlich hier mit uns drei Clowns sprechen musst. Hat das überhaupt jemand verstanden, dass du jetzt die ganze Zeit Deutsch sprichst? Wie ist die Sprachverteilung in deinem Haus zu Hause? Also versteht das eigentlich jemand, wenn du jetzt am Telefon auf Deutsch parlierst?
Ja, die verstehen schon. Meine Tochter, die sprechen immer noch Deutsch. Die haben ja in 3 Jahren auch in München gelebt. Die waren auch da in der Schule.
Ja.
Also in der Familie versteht schon jeder alles Deutsch sehr, sehr gut. Und tatsächlich spricht beide Tochter sprechen eigentlich mehr Bayerisch als Deutsch, würde ich sagen. die haben sich schon sehr gut eingelebt in München damals.
Ja.
Aber ich hoffe einfach, dass es bei denen auch bleibt, dass sie auch die Sprache für ihr ganzes Leben mitnehmen.
Ja, kannst du ja so einen deutschen Tag bei euch dann vielleicht mal einbringen, jeden Montag oder so, ein bisschen Deutsch üben zum Beispiel. Aber Scherz beiseite, weil du ja international so aufgestellt bist, auch mit deinen Sprachen, wie ist das eigentlich bei dir? Fluchen zum Beispiel, Deutsch, Englisch oder Finnisch?
Gar nicht.
Gar nicht.
Alles dabei, alles dabei.
Sprachenmix.
Ja, das wird ein Sprachenmix. Und das ist auch, es ist tatsächlich auch ein bisschen komisch, weil teilweise, wenn ich jetzt zurückblicke auf was ich irgendwo geschrieben habe, das ist wirklich so, teilweise schreibe ich auf Deutsch und teilweise auf Englisch oder dann schaust du ein Spiel und in dem Spiel hast du alles auf Finnisch geschrieben, in dem nächsten Spiel hast du alles auf Schwedisch geschrieben und ich kann das nicht erklären, das kommt einfach an dem Tag so raus, wie das kommt.
Okay, also wir stellen fest, du bist auf jeden Fall, soweit ich das weiß, der multilingualste Bundestrainer, den wir jemals hatten. Hut ab dafür. Ja, Toni, dann vielen, vielen Dank für deine Auskünfte. War sehr, sehr interessant, dir zuzuhören. Und ich würde sagen, lieben Dank für deine Zeit und natürlich auch eine gute Zeit. Deshalb war das eingangs ja auch die Frage, emotionales Zurückkommen mit Family in der Heimat. Das hat ja dann doch immer schon auch eine besondere Wertigkeit und Quality Time. Dementsprechend.
Ja, das braucht, glaube ich,
Genieß das, Toni. Genau, genieß es und wir sehen uns spätestens beim Deutschlandcup. 11.11. geht's los. Eigentlich müsste das ja irgendwo, aber es ist im Rheinland immerhin. Da weißt du, der Karneval fängt an. Dann geht's los. Da ist eine gute Stimmung in jedem Fall. Beste Grüße und gute Zeit dir. Danke,
Toni. Danke.
Servus.
Danke, Toni. Danke, mach's gut, alle.
Ciao. Bums, da ist er weg.
Viel erzählt. Tiefe Sachen erzählt.
Super Sachen. Gute Sachen interessant. Erzählt. Sehr, sehr interessant.
Ich bin manchmal selber begeistert. Mit Toni Söderholm kannst du wirklich stundenlang über Eishockey reden und da kommt immer ein neuer Aspekt rein und immer wieder schafft das.
Ja, ist immer wieder interessant.
Ja, immer wieder schafft das dir bei ein paar Sachen, dass es dich zum Nachdenken bewegt.
Ja, es hilft tatsächlich auch, wenn der hin und wieder, wenn du ein Spiel kommentierst und es klopft plötzlich hinter dir an der Scheibe und so und du merkst so nach dem ersten Drittel, okay, Toni schaut sich das Spiel auch an und dann hast du einen kurzen Drittelpalausch. was der für eine Sicht aufs Spiel dann wieder hat tatsächlich. Das kannst du echt mitnehmen. Das ist immer super, weil der auch wieder ganz andere Gedanken hat. Und das ist echt immer sehr inspirierend
tatsächlich. Er hat sehr oft, genau das habe ich auch gerade gemeint, sehr oft einen Gedanken dabei, wo man sich danach so denkt, interessant, ja, das mal wert nach, ja, nachzugehen.
Warum, ja, habe ich den nicht gehabt? Ja, super Sachen. Auch jetzt, um da vielleicht wieder den Dreh zu bekommen. Wir freuen uns natürlich auf den Deutschland-Cup. Wir haben es jetzt mehrfach gesagt, 11.11. ab dem 11.11. um 11.11 Uhr live bei Magenta Sport. Liebe Leute aus das dem Rheinland. Nicht. Ja, da freue ich mich, du, wie ein Schneekönig.
Glaube ich. Davor, ja, hast du noch kurz Geburtstag.
Oh ja, Leute, darf ich das ganz kurz nochmal unterbringen?
Wir freuen uns, dass du 40 wirst.
Ja, eine private Meldung. Es ist das letzte Mal, Leute. Also mein letzter Podcast. Ich will das hier in aller Kürze verkünden. Ist jetzt auch blöd, wenn ich mich selber hier oder über mich selber spreche, aber das muss ich jetzt tun.
Dein letzter Podcast mit
als 49-Jähriger. Ja. Der nächste, der kommt, da starte ich dann rein ins nächste halbe Jahrhundert mit euch zusammen.
Ist toll.
Wenn ihr einen alten weißen Mann auch weiterhin in eurer Runde haben wollt.
Rick ist schwer begeistert, wie du siehst.
Du bist nur in den letzten 2 Jahren, seit wir den Podcast haben, bist du von den 50 Jahren um 30 gealtert. Sagen manche,
Moment, ich sag's Moment. Nicht. Die Frage ist ja, wer in dieser Runde der Gesichtsälteste ist.
Ja.
Ja, das könnt ihr übrigens und liebe Hörerinnen und Hörer gerne auch mal über eine Nachricht klären. Aber ein völlig anderes Thema. Ihr könnt euch dann beim Deutschlandcup auch selbst nochmal ein Bild davon machen.
In, Falten oder, ja, oder Falten in und graue Haare at eishockeyshow.de.
Aber dann drehen wir doch mal ganz kurz die Runde. Wir waren noch nicht ganz fertig, als wir mit Toni gesprochen haben.
Wir wollten nochmal zur DL zurück.
Genau, den Aspekt würde ich auch nochmal aufnehmen, weil das Thema Trainer Nürnberg, Tom Rowe, der jetzt gestartet ist in seine Amtszeit bei den Ice Tigers, fand ich ganz interessant, dass er sagt, das ist in jedem Fall positiv, weil er eben auch einem Manuel Kofler, der ja Co-Trainer ist und es auch geblieben ist, was er ihm vielleicht auch mitgeben kann. Und das Manuel Kofler selber auch im Interview bei mir gesagt hatte, bei dem Spiel, hast du nicht selber Bock, das mal zu machen? Sagt er, ja, ja, klar, aber meine Zeit kommt noch. Also warte mal ab, ich fühle mich da jetzt noch ganz wohl und ich starte schon irgendwann noch durch, aber vielleicht jetzt noch gerade nicht. Aber Tom Rowe würde ich gerne nochmal von euch ein Statement hören.
Also grundsätzlich muss man mal sagen, er ist ein sehr erfahrener Trainer, ja. Also
brutal.
Der ist 65 Jahre alt, der hat wirklich viel Eishockey-Erfahrung, weil er in unterschiedlichen Ligen gearbeitet hat, in der NHL, in der American Hockey League, da war man in Russland auch zwei Jahre. Auch in allen
Positionen, ne?
Genau, mhm. Unterschiedliche Positionen, in Linz zuletzt, in der Liga. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der da momentan wirklich passt. Also Nürnberg braucht auch jemanden, der da ein bisschen mehr Struktur reinbringt, vor allem auch defensiv. Er hat am Anfang gesagt, gehabt, Defensive zuerst, dann Kreatives. Und er gilt auch sehr als Disziplinfanatiker. Also er ist schon hart, was man so hört außenrum. Und da bin ich gespannt. Also ich glaube, bei Nürnberg, die sind momentan 14. Da muss ich schon noch mal einiges tun, dass die Punkte holen, die man braucht, damit man nicht da unten die ganze Zeit drinsteht und eigentlich nervös ist. Und wenn man dann mal schaut, wer da momentan noch unten drin ist, Schwenningen, da ist jetzt lange Zeit nichts gut gelaufen. Wir haben es vorher schon angesprochen. Die haben jetzt ein Stürmer noch verpflichtet. Möglicherweise kommt noch einer dazu, das weiß man nicht. Halten da am Trainer fest. Ingolstadt momentan da unten drin. Straubing, kann man davon ausgehen, dass die ganze Zeit bleiben? Großes Fragezeichen, sage ich jetzt mal dahinter. Also du musst schon Wege finden, dann da auch an Clubs vorbeizuziehen, aus Sicht von Nürnberg, und Clubs wie Krefeld hinter dir zu lassen. Das muss eigentlich dein Anspruch sein. Und ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Ich bin gespannt.
Ich glaube auch, dass das eine wohlüberlegte Entscheidung tatsächlich auch von Stefan Ustorf ist, dass er so einen erfahrenen Mann holt, von dem er, der kennt ihn tatsächlich nicht persönlich, was mich wundert, weil er sich Zeit lassen wollte. Er hat aber gesagt, ich habe mich informiert, ich habe da ein Netzwerk und alles, und ich glaube, dass das der Mann ist, der uns in diesem Moment weiterhelfen kann durch diese schwere Saison, in der wir uns natürlich nochmal weiterentwickeln wollen. Wir wollen da nicht hinten rumkrebsen und nicht in Abstiegsgefahr kommen natürlich. Und ich glaube, das gibt ihm ein bisschen Zeit, weil er dann auch gesagt hat, entweder der funktioniert natürlich und dann ist es auch völlig egal, ob der, wie alt er ist, im Moment der älteste Trainer der deutschen Eishockey-Liga. Aber wenn das funktioniert, warum nicht? Aber es gibt mir auch Zeit, jetzt natürlich zu entscheiden, wie richten wir uns dann für die kommenden Jahre wieder aus.
Am Dienstag spielt Nürnberg in Wolfsburg. Mannschaft, die gut dasteht momentan, die gutes Eishockey spielt. Also das ist überhaupt spannend. Ich finde ein paar Spiele unheimlich spannend, die jetzt kommen. Ich habe vorher schon angesprochen gehabt, am Dienstag die Partie Ingolstadt gegen Krefeld finde ich mega spannend, ja, aus Sicht von beiden Clubs, muss ich ganz ehrlich sagen. da ist viel letztendlich los, das wo momentan so Spiele sind. Jetzt ist zwar München-Mannheim am Mittwoch verlegt worden, aber am Donnerstag zum Beispiel hast du auch Iserlohn, die echt sehr, sehr gut performen bisher.
First Row Live.
Genau, gegen Wolfsburg, das ist das Verfolgerduell eigentlich. Also da ist eine Mannschaft wird da noch näher hinkommen. Also das ist schon spannend. Und am Sonntag, wenn sie jetzt spielen, das weiß man nicht genau, wäre dann das Topspiel München gegen Berlin. Also momentan ist wirklich einiges los, das wo Spaß macht, reinzuschalten bei Magenta Sport. Genau,
das hängt natürlich davon ab, wie die Quarantäne von München dann noch weiter läuft. Wissen wir zum Stand jetzt nicht. Wir wissen nur, dass Mittwoch Status Quo die Partie gegen Mannheim leider nicht stattfindet. Wir hätten uns extrem darauf gefreut. Ich glaube, jeder Eishockey-Fan da oben, dieses Duell der Big Guys, der Big Guns sozusagen. Aber Nürnberg, um das auch nochmal aufzugreifen, hatte vielleicht auch jetzt durch den Ausfall bei dem Spiel gegen München sogar nochmal ein paar Minuten mehr Zeit, sich vielleicht auch mit dem neuen Trainer nochmal wieder zusammenzufinden. Ja. Vielleicht sogar positiv. Ne? München eher schwierig, weil sie jetzt schon zwei Spiele hinten dran sind. Muss dann auch mal alles nachholen.
Ich würde auch nochmal gerne einnehmen, weil die ein bisschen kurz kommen im Moment. Die Bietigheim Steelers als Aufsteiger sind auf Platz 9 in der Tabelle zum jetzigen Zeitpunkt da. Findet ihr es nicht auch erstaunlich, wie wenig Zeit die tatsächlich gebraucht haben, um sich an die DEL zu gewöhnen? Das ist ja allein schon logistisch eine andere Herausforderung. Die Mannschaftszusammenstellung. Ich hätte das nie gedacht, dass die so gut spielen. Ich habe die zweimal gesehen und das ist echt ziemlich cooles Eishockey zum Teil.
Hatten dann auch drei Siege in Folge, dann kam jetzt die Niederlage gegen Mannheim.
Für mich, weiß nicht, ob ihr erinnert, habe ich gesagt, ich glaube auf jeden Fall, dass sie die ersten 20 Spiele normalerweise den Schwung mitnehmen können. Also am Aufsteiger bin ich danach gespannt, was danach kommt. Schaffen sie dann zum entscheidenden Punkt, wo wirklich alle Clubs dann wirklich besser werden, können sie dann auch nochmal das mitgehen? Genau, das ist die große Frage. Und jetzt bin ich kurzfristig sehr gespannt. Aito Kallio, der war ein sehr, sehr starker Rückhalt. Auch Cody Brenner hat sehr gut gespielt. Das ist der Ersatztorhüter gewesen. Beide aktuell verletzt. Ich kann jetzt momentan nicht sagen, wie lange die ausfallen, aber Aito Kallio am Freitag verletzt und jetzt am Sonntag Brenner verletzt. Also da muss man mal ein bisschen schauen, wie wird sich da auf der Torhüterposition weiterentwickeln, weil wenn da jetzt längerfristiger Ausfall ist, dann kann das schon Auswirkungen haben. Aber ja, ich gebe dir recht. Ich muss auch sagen, dass die Spielweise sich schon verbessert hat in diesen 10-12 Spielen, was sie gespielt haben. Und ich finde es auch ganz interessant, wenn man mal so schaut, welchen Impact da jetzt zum Beispiel ein Konstantin Braun hat. Wie viel Eiszeit, dass der spielt. Über 24 Minuten am Eis, mit die meiste Eiszeit in der ganzen Liga, zwischendrin sogar Erster gewesen. Punktet regelmäßig, spielt Überzahl. Also da funktionieren momentan auch so eine Sachen, wo man vorher gesagt gehabt hat, okay, der kommt da neu rein. Wie wird seine Rolle sein? Wird er sie so ausfüllen können? Also da funktionieren auch gewisse Sachen eigentlich momentan, so dass sie die entscheidenden Punkte holen. Und das ist der Unterschied oft zu anderen Clubs, die momentan in der Tabelle dahinter stehen, die zwar nah dran sind, aber oft die Punkte nicht holen.
So gut. Aber auch wenn es nicht stattfindet, es kommt ja dann irgendwann. Aktuell ist es gescheduled für den 2. Dezember, das Nachholspiel dann München gegen Mannheim. Wie ist da euer Gefühl gerade? Beide Mannschaften natürlich also, ganz
wär
oben. Also
wäre schon geiler Clash gewesen jetzt am Mittwoch natürlich.
Ja, es ist ein bisschen schade, dass es verschoben ist tatsächlich.
Na, eigentlich gut, weißt, weil sonst hätten sie nicht mit dem gleichen Gefecht spielen können.
Das wollte ich ja gerade sagen. Also ich hätte schade, dass Corona da ausgebrochen ist. Das wollte ich damit sagen. Ja. Ich habe mich auch gefreut auf Sonntag. Ich hoffe, dass das stattfindet. München gegen Berlin. Weil bei Berlin ist deutlicher Aufwärtstrend zu erkennen. Sind wahnsinnig auswärts stark. München brutal stark offensiv. Die ist von der Spielweise sehr viel ähnlich, was sie da bringen. Das ist eine Mannschaft von der Anlegung ihrer Spielweise, die sich sehr ähnelt. Und das finde ich dann immer sehr spannend, weil dann kannst du es wirklich runterbrechen auf einzelne Positionen, wer funktioniert an dem Tag besser und kannst die Gesichter wirklich gegenüberstellen. Mal schauen, ob das am Sonntag stattfindet. Aber Mannheim insgesamt, muss man sagen, das ist natürlich schon stark, was die da zeigen und vor allem, was die defensiv zeigen. Das ist so wahnsinnig stark. 20 Gegentreffer nur und die Art und Weise, wie die durchrumpeln, ihr Spiel durchbringen, das ist schon...
Da funktioniert irgendwie jeder, hat man das Gefühl, ne?
Ja, die haben ja auch viele Verletzte tatsächlich. Da fehlen ja auch immer noch viele Spieler.
Das funktioniert inzwischen, genau. Wir haben es letztes Mal noch angesprochen, hat er nicht viele Punkte gehabt, inzwischen hat er nachgepunktet. Es funktionieren sehr viele in ihrer... Rolle, so wie es der Toni Söder von der Nationalmannschaft erklärt hat, funktionieren da einfach in die Rollen, wo sie reingesetzt werden und es ist einfach sehr tief und sehr ausgeglichen. Das heißt, es funktioniert bloß zwei Powerplay-Spieler, wie vielleicht beim anderen Club, sondern da haben halt alle sechs. Ein bisschen weniger Punkte, aber dafür konstant. Und die anderen haben die Punkte da oder die Eiszeit danach und schroppen halt das andere weg, was ihre Aufgabe ist. Und das nicht negativ gemeint, das Schroppen, sondern das ist halt Arbeit zum Teil. Und das ist schon von der Spielweise, muss ich sagen, stark, wie weit entwickelt die Spielweise von Mannheim jetzt in dieser frühen Saisonphase schon ist.
Alles andere als Note 5 und Pre-Dival auf jeden Fall.
Ja, das ist richtig.
Ja, Mensch, da haben wir noch eine Menge besprochen, glaube ich.
Ja, wir haben unter der Woche, das, aus deiner Sicht, das darfst du nicht vergessen, wir haben rheinisches Derby unter der Woche jetzt auch noch.
Oder hast du jetzt schon jetzt kommst du auf einmal wieder und ich darf den Rheinländer ja, raushängen lassen. Noch, jetzt. Ja. Nee, jetzt sage ich nichts mehr dazu. Mich eben noch ausgelacht
mit dem Karneval. Ja, sagst du halt so. Nichts mehr dazu.
Ist am Dienstag schon das Derby? Dienstag. Ja. Köln gegen Düsseldorf. Ja. 19:30 Uhr. 4 Spiele live. Dann
machst der Rick halt und nicht du.
Das ist richtig.
4 Spiele live. Ja, schön. Es tut sich
jetzt eh viel. Passt sprachlich auch besser, finde ich.
Bis zum Deutschlandcup tut sich jetzt viel. Das ist jetzt wirklich nochmal eine schöne Phase, wo auch dann nochmal ein bisschen so jetzt an, ja, du merkst schon, dass einfach noch mehr Druck reinkommt jetzt in diese Spiele. Ja. Weil du weißt, wenn gewisse Mannschaften nicht funktionieren, wird es definitiv spätestens beim Deutschlandcup nochmal scheppern auf der einen oder anderen Position. Und das merkst du den Mannschaften schon auch an.
Und du sagst es auch immer, diese Phase jetzt ist eigentlich schwierig, weil es eine lange Phase ist für die Spieler von Saisonbeginn inklusive Vorbereitung bis zu dieser Pause Deutschlandcup. Dann sagst du auch, ja, da kannst du hin und wieder scheppern. Dann hast du aber sofort nach dem Deutschlandcup auch wieder so eine intensive Phase inklusive Weihnachten und alles, wo dann wirklich die Weichen gestellt werden bis dahin.
Da gebe ich dir hundertprozentig recht, aber du hattest dann mal so 3-4 Tage frei und du konntest mal weg und du konntest vielleicht mal irgendwo in einen anderen Ort hinfahren und so weiter. Du musst dir ja vorstellen, das ist ja nicht so wie beim normalen Arbeitnehmer, der dann einfach immer jedes Wochenende frei hat und wenn er Urlaub braucht, nimmt er halt 3 Tage Urlaub. Das gibt's ja überhaupt nicht. Also bei Gesetz wird es das geben, aber das gibt's halt nicht. Beim Eishockeyspieler, der kann sich seinen Urlaub nicht nehmen. Das heißt, der geht jetzt auf dem Eis, der ist jetzt hier ankommt, so ein Importspieler oder egal wer, die kommen dann in die Stadt rein, wo sie spielen, wenn sie nicht da leben, dann sind sie da Ende Juli, dann gehen sie schon aufs Eis, mindestens eine Woche vor, gehen sie schon aufs Eis, normalerweise in der Stadt, sagen wir vom 20. Juli und dann bist du bis zum, jetzt weiß ich nicht ganz genau, aber bis zum 1.3.11. oder was, wann der letzte Spieltag ist, bist du eigentlich immer mit deinem Team und immer gemeinsam und es gibt maximal mal einen Tag frei. Jetzt ist es dieses Jahr ein bisschen anders, weil es 15 Clubs gibt und du kannst mal spielfrei haben, okay, dann hast du vielleicht mal irgendwo 2 Tage frei, aber normalerweise ist es keine Möglichkeit für dich mal richtig abzuschalten. Und das merkst du einfach und deswegen sage ich auch immer, der Oktober ist so ein bisschen der Monat der Wahrheit, weil das kostet, den einen kostet es mehr Kraft, der andere, weil er einen Lauf hat, für den geht's leicht. Und das zeigt oft so, wo es hingeht. Und dann hast du im November erstmal diese Phase, wo du dich auch wirklich danach sehnst, zu sagen, boah, sag ich mal 3-4 Tage frei, vielleicht manche kriegen sogar länger frei, also das bis zu einer Woche kriegen die oft frei. Die fliegen ja früher zum Teil auch heim oder fliegen mal irgendwo hin, wo es ein bisschen warm ist, damit sie wirklich einen Kopf frei kriegen. Und dann hast du aber wieder Energie und kannst neu starten. Das bringt so viel, diese paar Tage. Auch wenn du zur Nationalmannschaft gehst, das bringt so viel, weil es ja komplett an ist wie Urlaub. Hört sich doof an, aber es ist ein Urlaub aus dem Kopf, weil du hast die Probleme des Clubs nimmers oder auch das Gute nimmer. Du kriegst ein komplett neues Setting. Du musst dich komplett neu erfinden. Du musst deine Rolle da annehmen. Und das ist wie so ein kleiner Brainwash. Du kommst wieder zurück und dann ist das andere da. Das ist quasi Urlaub vom Team, wo du sonst bist. Und deswegen ist diese Phase bis dahin immer sehr, sehr spannend.
Aber deshalb auch. Du musst es dann irgendwie wieder mitnehmen und sofort wieder aufs Eis kriegen, dann auch wieder für deinen Club. Weil dann die Zeit wird auch extrem intensiv, dann bis an Jahresanfang.
Absolut.
Okay. So, ihr zwei Geheimagenten. Dann schließen wir das Ganze wieder mit James Bond. Vorne aufgemacht, so beenden wir es auch. No time to die, but a lot of time for hockey.
Gott.
Was ist es?
Sei jede Menge Englisch.
Ja, der Film heißt halt so. Das ist ein englischer Titel. Da habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, du Pausenclown. Ja, ich meine ganz ehrlich.
Keine Zeit zu sterben.
So ist es.
Heutzutage im Kino ist übrigens so, ich war im Kino und dann da gibt es jetzt Bedienungen im Kino.
Welchem Kino warst du denn?
Ja,
bei mir im Kino in Bad Aibling gab es das nicht.
Ah, okay, ich war in München in der Innenstadt und da ist jemand vorbeigekommen, ich bin gleich erschrocken. Kommt da jemand und sagt, möchtest du was trinken? Und ich so, oder was essen? Hier ist die Karte. Kannst du essen?
Eine Karte hast du gleich bekommen.
Ja, die Karte
zum Essen.
À la carte. Da hat es tatsächlich jetzt so Häppchen gegeben und so. Und
Popcorn,
so,
süß-sauer.
Popcorn hättest du ja auch bestellen können. Ich habe Gummibärchen bestellt tatsächlich. Aber du hättest auch richtig was essen können und so. Getränke komplett aufgefahren, da hat es auch extra passend so ein Martini gegeben.
Ja, dann hat sich Kino anscheinend auch neu erfunden, tatsächlich. Ja,
habe ich auch gefunden. Mhm.
Das ist nicht einfach nur ein Film, das ist ein Happening.
Vielleicht gehe ich auch mal wieder hin.
Und es war so laut. Es war so laut. Und dieses Dolby dahinter da, oh, ich habe mich immer umgedreht.
Ja.
Also dieser Film war so laut, nicht die Leute.
Vielleicht können wir dann ja unsere ZuhörerInnen aufrufen. Basti Schwede, welchen Film sollte er sich denn demnächst dann mal wieder im Kino unbedingt anschauen? Nebst James Bond natürlich.
Ah, ich schaue mir gern einen mit Olli Masucci an.
Oh, Schachnovelle hat er gerade rausgebracht.
Zum Beispiel.
Ist zigfach ausgezeichnet worden, glaube ich. Sehr, sehr gute Kritiken bekommen.
Ja. Unser guter alter Freund
von der Eishockey-WM 2017. Er hat auch einen großen Preis bekommen neulich.
Ja.
Ja,
das ist auch gefreut.
Ist eine witzige Geschichte, finde ich. Ein wirklich sehr, sehr guter deutscher Schauspieler, Oliver Masucci, den wir bei der Eishockey-WM 2017 in Köln kennengelernt haben, weil er im selben Hotel war wie wir. Wir waren ja auch 3 Wochen da. Und wenn man dann so jemanden kennenlernt und schon weiß, okay, er hat den einen oder anderen Film gespielt, aber wie das dann auch in der Karriere so ein Tempo aufnimmt und der auf einmal wirklich brutal interessante Charakterrollen spielt.
Das kann er von uns nicht sagen.
Das ist wohl wahr.
Also das als kleiner Filmtipp von uns hier. So, und damit machen wir Schluss.
Ich hoffe, Enfant Terrible hat er übrigens gespielt, Oli Masucci.
Das auch,
ist ganz interessant.
Der hat so viel gespielt in letzter Zeit.
Das ist wirklich ein interessanter Film. Ich hab danach mit ihm gesprochen und dann hat er gesagt, der Fassbinder hat da ja einen Herzinfarkt. Und er sagt, ich glaube, ich habe beim Spielen auch einen gehabt, den Kleinen.
Ja gut, die Rolle fordert dich sicher brutal.
Ja. Das hat überhaupt nichts damit mit hier zu tun, was zum Henker.
Bevor aber uns spannend. Diese Rolle hier heute überfordert.
Ja. Das ist ja so, wie wir uns hin und wieder unterhalten und wir schweifen ja auch ab und zu ab in unseren Unterhaltungen.
Ist das so?
Nee, was?
Ja, nee.
Oh. Nein, doch.
Sehr gut. Schön war's. Viel gelernt habe ich wieder. Danke euch.
Ja, danke Toni Söderholm auch.
Ja, danke an Toni. Danke euch fürs Zuhören. Und danke euch zwei fürs Gespräch. Ich bin euch dankbar, dass ihr
hier seid. Bist du so dankbar?
Ist schön, ist ein schöner Ansatz. Ja.
Genau. Und ich komme dann
in 2 Wochen. Der natürlich wieder sehr ernst gemeint ist von Herrn Goldmann.
Ja. Du hast ernst gemeint,
ja? Ja, klar, komm.
Hör auf. Ich lerne viel mehr, wenn ich mich austausche.
Ja, das ist im Allgemeinen eigentlich so. Oder meinst du nicht?
Es kommt schon darauf an, mit wem man sich austauscht.
Also ich würde jetzt hier einen Powerbreak reinhauen, weil das wird mir zu philosophisch. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören.
Okay.
Wir hören uns wieder mit dann einem sehr alten Bandermann, aber das ist ein ganz anderes Thema.
Bis dann dahin. Schluss.
Beste Grüße. Ciao, ciao.
Ciao.
Alle Spiele der Penny DEL live, nur bei Magenta Sport.